Ja, willkommen zurück bei meinem Podcast und hier noch die Quellen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich wieder eine Folge aufgenommen habe. Gefühlt ist es wirklich ewig her. Also die letzte war eigentlich im November, da habe ich über Performative Mails gesprochen. Dann war noch ein Interview mit Wolfgang und dann war lange Pause. Und ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich den Podcast überhaupt fortführen soll. Nicht, weil ich den nicht mochte, im Gegenteil. Ich habe super viel positive Rückmeldung bekommen und es macht mir eigentlich auch Spaß. Der Punkt ist nur, es ist halt einfach sau aufwendig. Also es dauert richtig lange, bis man so eine Folge recherchiert hat und so. Und ich glaube, ich habe am Anfang auch tatsächlich ein bisschen übertrieben. Also im Sinne von, dass ich wirklich den Anspruch hatte, dass ich jetzt halt zweistündige Vorlesungen halten muss mit, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 20 und 40 Büchern, Studien, whatever. Ich kann das nicht leisten. Also ich habe kein Team. Ich verdiene nicht wirklich Geld mit irgendwas. Deswegen gehe ich einem normalen Job nach. Und es war halt einfach so, ich bin halt umgezogen nach Rheinland-Pfalz zurück. Das war irgendwie alles noch so ein bisschen zu fresh. Dann irgendwie neue Arbeit dazu. Und ich habe gemerkt, nee, ich muss jetzt ein bisschen Piano machen. Ich habe ja meinen Podcast mit Simon, Aufrechte Demokraten, der auch mit so einer anderen Regelmäßigkeit irgendwie laufen kann, wo ich mich vielleicht auch anders zu zwinge, der nicht so eine Vorbereitungszeit braucht. Da stellt man vielleicht einen Artikel vor oder ein Buch, was man gelesen hat oder ein Thema, was einen gerade beschäftigt. Aber ja, und ich dachte mir, und das war auch so ein bisschen die Rückmeldung von Leuten, so hey, ist cool, aber eigentlich kannst du aus den Podcast-Folgen, also aus einer Folge gefühlt vier machen, weil da ist genug Material da. Und dann dachte ich mir, ja, okay, vielleicht nehme ich es mir einfach mal zu Herzen, mache auf der einen Seite eine Pause, um auch ein bisschen zu finden, also ein bisschen Kraft zu schöpfen, ein bisschen zu schauen, wo will ich eigentlich hin, jetzt auch zu üben, zu podcasten, was ja mit Simon wirklich auch sehr gut funktioniert, also da kriege ich so eine gewisse Routine. Und jetzt habe ich mir gedacht, ey, ich habe eigentlich noch zwei Interviews auf Halde, die kommen auch jetzt nach dieser Folge in sehr kurzem Abstand raus und ich dachte mir so, ey, die habe ich Anfang des Jahres geführt. Ich will die noch raussetzen. Irgendwie war es mir aber so ein bisschen zu komisch, die einfach so mittendrin rauszusetzen. Einfach zu sagen so, hey, random, hier ist übrigens noch ein Interview. Deswegen dachte ich, nee, komm, also jetzt machst du nochmal eine Folge. Und vielleicht gibt es mir dann auch den Push zu sagen, ich mache jetzt einfach wieder weiter. Nicht mehr, vielleicht nicht mehr 2-3 Stunden eine Folge, sondern ne, vielleicht eine Stunde oder eineinhalb oder so. Ich weiß jetzt nicht. Ich nehme jetzt einfach mal auf. Gell? Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt hier dauern wird. Und so ein bisschen langsamer in dem Sinne zu arbeiten. Und ich möchte auch heute wirklich nur ein einziges Buch vorstellen. Also ich meine, ich habe dazu auch ein bisschen recherchiert und Quellen rausgesucht, aber ich möchte dieses Buch vorstellen, weil ich es wirklich wichtig finde, sich mit den Argumenten, die da drin stehen, auseinanderzusetzen. Dieses Buch heißt Wann sind Frauen wirklich zufrieden? Mit dem Untertitel Überraschende Erkenntnisse zu Partnerschaft, Karriere, Kindern und Haushalt. Geschrieben wurde das Buch von Martin Schröder, zu dem kommen wir gleich noch. Und da ist noch so eine Side-Note auf dem Buchrücken, da steht drauf, auf Basis der größten Langzeitstudie mit über 700.000 Befragungen. Dann dachte ich mir, ja, das ist auf jeden Fall hochwertige Datenqualität, da muss ich mal reingehen. Das Buch wurde geschrieben 2023, ist bei Bertelsmann erschienen, ist also jetzt schon ein paar Jährchen alt, also 3 Jahre, aber gute Daten verlieren so schnell auch nicht an Gültigkeit, vor allem wenn es um Gleichheit, Ungleichheit geht. Und viele der Argumente, die der Autor eben hervorbringt, sind es nach wie vor wert, beachtet zu werden. Ihr wisst ja auch aus meinem Podcast über die anti-woken Bücher und auch allgemein, glaube ich, wer mich so ein bisschen begleitet, weiß, dass ich sehr gerne Bücher von der Gegenseite lese, also vom politischen Gegner, manchmal auch vom politischen Feind. Also ich finde, dass das nicht nur die eigenen Argumente schärft, weil es ja auch einfach mich auf eine Weise challenged, wie ich das in politischen Kreisen, in denen ich mich bewege, einfach so nicht gewohnt bin. Also da ist wirklich ein ganz anderes Denken am Start, mit ganz anderen Begriffen, teilweise auch mit ganz anderen Studien, die dann zitiert werden, von denen ich nichts weiß. Und dann muss ich halt schauen, wie verhalte ich mich dazu? Wie kann ich meine eigene Sprache präziser fassen? Wie kann ich meine Theorien so differenziert fassen, dass sie diesen Argumenten begegnen können? Und tatsächlich ist es ja auch so, dass viele Menschen, die, sag ich mal, politisch auf der Gegenseite stehen, uns ja auch im Alltag begegnen. Also wir sind unvermeidlich Diskussionen mit diesen Menschen ausgesetzt. Und da ist es, glaube ich, immer ganz gut, wenn man ein bisschen Bescheid weiß, wie die so denken, was die so sagen und wie man da sich inhaltlich gegen wappnen kann, gegen diese Talking Points. Ich meine, mal ehrlich, also ich glaube nicht, dass die meisten Menschen in eurem Umfeld alle super linksprogressiv feministisch eingestellt sind. Das ist in großen Teilen eher nicht der Fall. Aber ja, dieses Buch habe ich mir auch deswegen rausgesucht, weil es natürlich so ein bisschen auch provokant ist. Also ich meine, an sich ist schon das Thema Geschlecht wahnsinnig provokant und polarisierend. Aber also der Klappentext war folgender. Ich lese ihn einfach mal vor, weil ich denke, dann wird auch klar, warum mich das so interessiert hat. Und da steht da als Titel, also über dem Klappentext: Frauen geht es viel besser, als wir wahrhaben möchten. Und dann als Text: Überraschenderweise arbeiten viele Frauen gerne in Teilzeit und möchten sich stärker für ihre Familie engagieren. Sie fühlen sich dabei jedoch nicht benachteiligt, sondern ganz im Gegenteil anerkannt und zufrieden. Beruflich können Frauen genauso erfolgreich sein wie Männer. Sie wollen aber oft etwas anderes. Diese klare Sprache sprechen die Zahlen des sozioökonomischen Panels und der Beziehungsstudie PERFAM, die Martin Schröder ausgewertet hat. Im Gegensatz dazu proklamiert der Feminismus, der zweifellos viel für weibliche Lebensentwürfe errungen hat, Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen auch dort, wo die Daten eindeutig etwas anderes zeigen. Frauen leben längst, wie es ihnen gefällt. Sie wählen ihre Lebensentwürfe selbst und müssen sich dafür vor niemandem rechtfertigen. Und dann dachte ich mir, ah ja, okay, also das hört sich challenging an, auf geht's. Und ja, tatsächlich hat es mich ziemlich zum Nachdenken gebracht. Auf vielleicht etwas andere Weise, als es der Klappentext vielleicht suggeriert, aber vielleicht erstmal zum Autor. Wer ist eigentlich Martin Schröder? Martin Schröder ist nicht irgendwer, sondern er ist Professor für Soziologie an der Uni Saarland. Und seine Themenschwerpunkte sind soziale Ungleichheit. Er hat geschrieben über Kapitalismusvarianten. Das würde ich aber gerne mal lesen. Also da weiß ich wirklich gar nicht, wie er eigentlich tickt. Ich vermute, dass er eher so ein bisschen bürgerlich-konservativer in der Hinsicht ist, aber na, who knows? Er hat aber tatsächlich auch sehr, sehr viel publiziert zu Moral und eben zu Lebenszufriedenheit. Auch seine ersten Bücher, also gingen um Lebenszufriedenheit, oder die ersten beiden, und das dritte Buch eben zu Geschlechterungleichheit. Bei dem Titel "Wann sind Frauen wirklich zufrieden?" zucke ich ja persönlich zusammen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich finde es ein bisschen strange, wenn halt dann ein Mann schreibt, so: "Wann sind Frauen wirklich zufrieden?" Also so viel Identitätspolitik muss man mir noch zumuten und euch. Aber zu seiner Verteidigung: Martin Schröder mochte den Titel auch nicht. Es ist ja so, und ich weiß es selber aus dem Verlagswesen, weil ich selber schreibe, also Titelsuche und Untertitelsuche mit Verlagen, das ist wirklich ein Prozess, an dem viele Köchinnen und Köche beteiligt sind. Also da bin natürlich ich als Autorin, ich habe gewisse Vorstellungen davon, was ein guter Titel wäre. Dann gibt es dann eine Literaturagentur, die hat auch noch eine Meinung. Es gibt eine Lektorin, die hat auch noch eine Meinung. Es gibt eine Programmleitung, die hat auch sehr viel Meinung. Dann gibt es so eine Geschäftsführung von dem Verlag, die ja auch der Projektleitung übergeordnet ist. Die hat auch noch eine Meinung. Und dann gibt es auch noch eine Agentur, die das Ganze setzen muss, die ein bisschen schauen muss, wie kann man das gut verpacken. Und die hat nicht immer, aber manchmal auch Anmerkungen dazu. Also hier sind viele Gewerke dabei, die sich überlegen, wie kann man das Buch gut verkaufen, wie zieht das ordentlich. Und klar, "Wann sind Frauen wirklich zufrieden?" ist ein Titel, der ballert ganz schön, kann man nicht anders sagen. Der eigentliche Titel von dem Buch war aber eigentlich ein anderer. Denn ich habe, als ich das Buch, also ich habe schon ein bisschen her, als ich es gelesen habe, letzten Spätsommer, da habe ich das gepostet in meiner Story. Und dann hat eine Studentin von Martin Schröder mir geschrieben, die mal in einem Seminar von ihm war. Und da ging dieses Seminar genau um dieses Buch, weil der hatte gerade das Manuskript fertiggestellt und hat in dem Seminar das Manuskript dann besprochen oder besprechen lassen. Es waren auch fast nur Frauen in dem Seminar. Und der Titel dieses Manuskripts lautete: "Ist die Emanzipation fertig?" Ich hätte ja gesagt, also das ist eigentlich noch der krassere Titel, also damit kann man wirklich arbeiten, also im Sinne von ne, alles mal ein bisschen aufheizen und aufmerksamkeitsökonomisch ein bisschen durchziehen. Aber in diesem Titel "Ist die Emanzipation fertig?" zeigt sich für mich schon, dass Martin Schröder eigentlich ein typischer Postfeminist ist. Also ein Mensch, der davon ausgeht, also ich meine, die Frage ist natürlich rhetorisch: Ist die Emanzipation fertig? Das Buch beantwortet das relativ eindeutig: Ja, sie ist es. Dass der Feminismus als Bewegung ganz wichtige Kämpfe gefochten hat, ganz wichtige Errungenschaften erreicht hat für Frauen oder Queers von mir aus auch. Aber dass wir heute in Zeiten leben, an denen wir uns auf diesen Erfolgen gewissermaßen ausruhen können, das Ding ist durch. Also wir haben eigentlich alles Wichtige erreicht. Frauen sind zufrieden. Gleichberechtigung ist mehr oder weniger da, also wir haben jetzt kleinere Baustellen noch, aber ein Feminismus, der uns die ganze Zeit einredet, wie schlecht alles ist und dass wir das alles nicht mehr brauchen, den sieht Martin Schröder tatsächlich nicht mehr. Und genau, das Buch möchte das so ein bisschen verargumentieren. Also eigentlich hätte der Titel nicht lauten müssen, wann sind Frauen wirklich zufrieden, sondern einfach nur, Frauen sind bereits zufrieden. Weil das ist ja eigentlich die Hauptthese des Buches, der Hauptbestandteil, also der Argumentative des Buches. Und die Kapitel sagen das auch schon so aus. Also im ersten Kapitel, das lautet, warum es Menschen meist besser geht, als wir vermuten, hat er so ein paar methodische Anmerkungen, ne, warum wir allgemein dazu neigen, Ungerechtigkeiten oder Ungleichheiten stärker zu sehen, als sie de facto existieren. Und in den drei Kernkapiteln, wo wirklich sehr ja auch inhaltlich gearbeitet wird, mit diesen Zahlen lauten die Kapitelüberschriften und die sind ja auch schon sehr präzise Thesen. Weltweit geht es Frauen so gut wie Männern, sie wollen aber nicht dasselbe. Dann das dritte Kapitel, Frauen und Männer geht es auf dem Arbeitsmarkt gleich gut. Und das vierte Kapitel lautet, im Privatleben sind Frauen nicht benachteiligt. Dann hat er noch ein paar Anschlusskapitel, also im fünften Kapitel setzt er sich mit Gender Studies auseinander. Eher abwerten, würde ich sagen. Dann im sechsten Kapitel hat er so ein paar Visionen, wie Gleichberechtigung, die noch erreicht werden muss, seiner Meinung nach aussieht. Und tatsächlich ist das, was da hinten auch steht, also über diese Maßnahmen, die er vorschlägt, weitestgehend, also wirklich Konsens. Also sowas wie, weiß ich nicht, mehr Kita-Plätze, also alleinerziehende Frauen besser unterstützen, den Gender Pay Gap also auf Null bringen. Da kann ich jetzt nicht irgendwie total dagegen sein. Oder er ist dann für anonyme Bewerbungen. Ja, na klar, können wir alles machen. Also das anonyme Werbungen sind auch für alle anderen Dinge, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Also jetzt nicht nur für den Marker Geschlecht. Also deswegen will ich da mich gar nicht so drauf kaprizieren, sondern wirklich auf diese ersten drei Kapiteln, wo er diese Kernthese, dass Frauen bereits zufrieden sind und Ungleichheit, wie sie im Feminismus angeprangert wird, auch nicht so heftig ist, eben drauf eingehen. Gut, ja, fangen wir vielleicht erstmal an mit dieser Frage, auf was er eigentlich seine Argumente fußt. Also das wurde ja schon in dem Text hier hinten, in dem Klappentext genannt. Es geht um die Zahlen des sozioökonomischen Panels und die Beziehungsstudie Perfam. Das sind beides wirklich riesige Studien. Also diese Langzeitstudie vom sozioökonomischen Panel des DIW, also des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, wird seit 1984 durchgeführt und befragt 30.000 Leute aus 22.000 Haushalten mit wirklich einer riesigen Menge an Fragen werden die beballert. Und das sind wirklich tatsächlich Daten, wo man auch sehr mathematisch reingehen kann, um Kausalitäten, um Korrelationen festzustellen. Und ich muss auch wirklich sagen, also ich meine, der ist Professor dafür, das macht er auch tatsächlich sehr interessant. Also ich finde, da ist wirklich auch eine gute und interessante Arbeit geleistet worden. Deswegen ist nicht die Auswertung dieser Zahlen etwas, was ich jetzt per se kritisiere, also was er da mathematisch tut, sondern eher die Interpretation und die Einordnung. Aber wie gesagt, Stück für Stück. Wir fangen mal mit der zentralen These an, die da im ersten Kapitel kommt. In dem ersten Kapitel, das sind nur ein paar Seiten, geht es darum, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, wenn es darum geht, wie wir Ungleichheiten bewerten, weil wir zu gewissen psychologischen Verzerrungen neigen oder psychologisch bedingten Verzerrungen, einfach weil wir ja Menschen sind. Da gibt es zum Beispiel solche Sachen wie den Negativity Bias, also wir sind emotional stärker involviert bei negativen Dingen. Also das nimmt uns stärker mit als positive Sachen. Wir erinnern die auch stärker, also wenn etwas Negatives passiert ist. Das heißt, natürlich neigen wir dazu, auch ja Dinge, die schlecht sind, stärker in den Blick zu nehmen, was ja evolutionsbiologisch auch irgendwo Sinn ergibt. Ich meine, ja, lieber einen Tiger im Gebüsch oder irgendwie ein gefährliches Raubtier zu viel gesehen, als eins zu wenig. Also, ne, also die, dass da Angst vielleicht stärker getriggert wird als Freude, ist erstmal verständlich. Gleichzeitig gibt es aber etwas, das sich Rosy Retrospection nennt. Also wenn wir uns erinnern an auch schlechte Zeiten, die vielleicht schon weiter zurückliegen, dann neigen wir eher dazu, uns positiver an sie zu erinnern, als sie eigentlich waren. Das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie sagt, das war alles super, aber so sehr uns das damals mitgenommen hat, zum Beispiel eine Trennung von einer Partnerschaft oder sowas, kann man ja viele Jahre später, wo es ein bisschen verarbeitet, vielleicht auch verdrängt worden ist, nur mit einer anderen Leichtigkeit auch sehen. Das geht also durchaus gleichzeitig zusammen. Dann sind natürlich Erinnerungen nie genau, das nennt man dann einen Recall-Bias. Also wenn wir uns versuchen zu erinnern, dann ja, erfinden wir oft Dinge, versuchen uns Kohärenzen zusammenzureimen, wo keine existieren. Ich meine, das ist ja sowieso faszinierend. Es gibt ja diese diese Videos, die man sich auch im Internet irgendwo angucken kann, wo dann Leute Basketball spielen und es wird gesagt, ey, bitte zähl mal die Pässe und dann zählst du die Pässe, die da mit diesem Basketballteam gemacht werden. Und am Ende kommt das Video und sagt, ey, hast du nicht gesehen, wie der Gorilla durch das Bild spaziert ist und gewunken hat? So, dann gibt es auch noch ein anderes Video, was ich da ganz interessant finde. Das ist ein bisschen stärker gestaged. Also das ist auch ein Monolog in irgendeinem Haus von irgendeiner Person, die irgendwas erzählt über ihre Familie oder was. Und die Kamera schwenkt so hin und her und die Person geht so durch den Raum. Und am Ende von dem Video kommt, ey, hast du die, ich weiß es nicht mehr, 30, 40 Veränderungen gesehen, die in dem Raum sich vollzogen haben, während du das gesehen hast. Also da war während des Drehs halt ein Team, was dann sofort die Lampen abgehangen hat, die Tapeten umgeschoben, die Wandschränke ausgetauscht, weiß ich nicht. Also wirklich diesen gesamten Raum einmal komplett verändert. Aber weil du so sehr achtest auf die Person, kriegst du das alles nicht mehr mit. Und ich meine, ähnlich funktioniert ja auch Erinnerung. Du hast einen bestimmten Fokus, wie so ein Spotlight, den setzt du auf eine vergangene Erfahrung. Vieles, was so außenrum war, wie eben in diesem Raum, der sich verändert, ist nicht mehr so ganz klar. Und wenn wir dann danach gefragt werden, neigen wir eher dazu, es zu erfinden oder so einigermaßen, naja, wie eine schlüssige Erzählung zu behandeln, als wie es wirklich gewesen ist. Deswegen müssen wir da auch so ein bisschen aufpassen. Und es ist auch ein Grund, warum er so sehr darauf pocht, dass wir quantitativ arbeiten, weil bei großen Zahlen hat man einfach gewisse Trends, wo so individuelle Verzerrungen, ob es jetzt eine Negativity Bias ist, eine Rosy Retrospection oder ein Recall Bias, vielleicht nicht so stark durchballern. In dem ersten richtig inhaltlichen Kapitel haben wir ja auch einen Titel, der die These eigentlich schon ausdrückt. Weltweit geht es Frauen so gut wie Männern, sie wollen aber nicht dasselbe. Das sind ja zwei Teile, also weltweit geht es Frauen so gut wie Männern und sie wollen nicht dasselbe. Und deswegen würde ich es auch gerne so getrennt behandeln. Also, wir widmen uns erstmal dem ersten Teil. Frauen geht es so gut wie Männern. Wie wird das von Martin Schröder verargumentiert? Er kommt ja von der Lebenszufriedenheit und genau die bringt er auch ran. Also Studien, die fragen, bist du in deinem Leben zufrieden? Dann hast du so eine Skala, die du angeben kannst von 1 bis 10, wo 1 überhaupt nicht zufrieden ist und 10 sehr zufrieden. Und da stellen jetzt Studien tatsächlich fest, dass die Lebenszufriedenheit über eigentlich alle Länder auf der Welt keine Gender-Differenzen kennen. Es ist wirklich egal, ob du im Irak bist oder in Afghanistan oder in Deutschland oder in Norwegen. Das ist also fast überhaupt kein Unterschied. Der Geschlecht, also oder der Faktor Geschlecht erklärt nur 0,01 Prozentpunkte der Lebenszufriedenheit bei diesen Menschen. Natürlich unterscheiden sich die Länder selbst sehr stark. Also der Irak beispielsweise hat eine Lebenszufriedenheit, eine allgemeine von 4,5 von 10. Bei Kolumbien und Mexiko liegt das bei 8,2. Das ist dann wirklich das ganz oben. Und Deutschland ist oberes Mittelfeld mit 7,7. Und Martin Schröder schreibt dann als Fazit etwas flapsig, nicht Frauen, sondern fast alle Menschen in schlechten Ländern haben ein schlechtes Leben und nicht Männer, sondern fast alle Menschen in guten Ländern haben ein gutes Leben. Also diese Formulierung mit guten und schlechten Ländern, ja, geschenkt. Ich würde es nicht so formulieren, aber ich glaube, wir wissen, was er ungefähr meint. Also ne, in Ländern, die autokratisch sind, die verarmt sind, ist natürlich das Leben ungleich viel härter und das gilt aber über die Geschlechter hinweg. Und es ist da ganz interessant, weil dann sagt er, wir müssen den Frauen, also aus diesem Grunde, weil sie ja bereits ebenso zufrieden oder unzufrieden wie Männern sind, gar nicht sagen, was für sie als Frauen gut ist, weil sie das schon wissen. Sie strugglen als Frauen mit exakt den gleichen Problemen wie die Männer, wenn es um Lebenszufriedenheit geht. Sonst wäre ja der Zusammenhang von Lebenszufriedenheit je nach Land und unabhängig von Geschlecht nicht so stark. Wenn jetzt aber ein Feminismus auftritt, der Frauen sagt, wie sie zu leben haben, wie sie zu fühlen haben, also über das Faktum ihrer Lebenszufriedenheit sich eigentlich hinwegsetzt und sagt, ihr seid nicht zufrieden genug oder ihr seid viel unzufriedener als die Männer, obwohl das empirisch nicht stimmt, dann sagt er, dann haben wir eine besondere Form des Feminismus vor uns und zwar einen illiberalen Feminismus. Dieser Feminismus weiß also besser, was Frauen wollen und was sie zufrieden macht, als die Frauen selbst. Es ist ein Feminismus, der nur vorschreibt. Martin Schröder hingegen, als empirisch arbeitender Wissenschaftler, er vollzieht nur nach. Das Gegenteil von einem illiberalen Feminismus ist offensichtlich ein liberaler Feminismus. Und mit einem liberalen Feminismus verbinden wir in der feministischen Theorie klassischerweise einen liberal-bürgerlichen Feminismus, also einen Feminismus, der sich um Bürgerrechte oder um Freiheitsrechte dreht, der sich um eine staatliche Anerkennung bemüht, zum Beispiel in Form einer rechtlichen Gleichstellung der Geschlechter, in Form von Wahlrecht oder auch von Quoten bei Vorständen oder so etwas. Das ist auch durchaus ein Ideal, was Schröder als solches anerkennt. Das schimmert immer wieder durch. Und bei dem illiberalen Feminismus ist es so, dass er eben nicht nur gegen ja, die Freiheit geht, von Frauen ihr Leben selbst zu leben, sondern Isner Schröder eben auch unwissenschaftlich, weil er arbeitet nicht wirklich quantitativ, er arbeitet nicht mit Statistik, das ist alles nur irgendwelche Frauen, die halt schlechte Erfahrungen machen und das im Internet verbreiten oder in Interviews sagen und dann soll daraus abgeleitet werden können, dass Frauen allgemein unzufriedener sind, dass das nur eine Verzerrung, das geht so nicht. Ich meine, jetzt ist natürlich die Frage, muss eine feministische Wissenschaft immer nur eine statistische Forschung sein? Das ist auch eine Frage, die für Schröder durchaus wichtig ist. Also er hat ja ein ganzes Kapitel, was sich gegen Genderwissenschaften und auch in großen Teilen gegen qualitative Forschung richtet. Also er ist jetzt nicht so weit zu sagen, wir müssen jetzt die gesamte qualitative Forschung über den Haufen werfen. Aber ich muss doch schon sagen, also es wird sehr kleinlich, so sehr, dass es wirklich peinlich wird. Also wenn man es nötig hat, als Prof ein Buch zu schreiben und dann in dem Kapitel, wo es um irgendwie Gender Studies und qualitative versus quantitative Forschung geht, irgendwie so super kleine Paper von irgendwelchen Doktorandinnen zu zerreißen, so en Detail, denke ich mir, ach komm. Also ist das wirklich die Gegnerschaft, die akademische, die du dir irgendwie aussuchst? Also muss das sein? Ich meine, die viel wichtigere Frage, die auch differenziert zu beantworten ist, ist doch, inwiefern feministische Forschung überhaupt möglich ist, gerade in dieser sehr neutralen Beobachterposition, weil ja Feminismus sowohl historisch als auch praktisch sehr, sehr eng an einem feministischen Aktivismus arbeitet. Und das ist ja auch immer wieder in Forschung, ein Einwand, der von konservativer Seite an diese Forschung gestellt wird. So, hey, ihr seid eigentlich nur alle AktivistInnen. Ihr macht überhaupt keine Wissenschaft, das ist nur Aktivismus. Und dann ist eben die Frage, gibt es so etwas wie einen forschenden Aktivismus? Ich will jetzt wirklich nicht zu sehr ausholen, also nur eine kurze Schleife zu der Frage, was eigentlich dann in dem Sinne wissenschaftliche Wahrheit ist oder wissenschaftliche feministische Wahrheit. Könnte man Bibliotheken füllen mit und herausarbeiten, ne, wie das so ist. Aber ich möchte eigentlich auf zwei Punkte eigentlich eingehen. Und zwar der erste ist, das Wissen, das eine feministische Wissenschaft produziert, hat ja ganz reale Auswirkungen auf die Welt. Das ist oft so bei Sozialwissenschaften, also besonders wissen wir das bei Wirtschaftswissenschaften. Da ist ja so, wir haben zum Beispiel diesen Wirtschaftsweisenrat, der die Bundesregierung berät. Das sind alles studierte Ökonomen, alles ProfessorInnen. Die sitzen rum, machen auch eben ihre Wissenschaft, leiten daraus gewisse Handlungsempfehlungen ab oder beschreiben die Ökonomie auf eine Weise, die gewisse Handlungen nahelegt oder sie vielleicht sinnvoller macht, um zum Beispiel irgendwelche Zinssätze zu erhöhen oder, weiß ich nicht, Arbeitskosten zu senken und so weiter. Und damit verändern sie ja auch selber, indem das eben politisch übersetzt wird, die Spielregeln der Ökonomie, die sie dann wiederum beschreiben. Also das ist einfach ein Wechselspiel zwischen der Theorie und ihrem Gegenstand, die sich einfach wechselseitig beeinflussen. Das ist überhaupt kein Problem. Und wenn man jetzt in der feministischen Wissenschaft beispielsweise die Unterdrückung von Frauen beschreibt oder benennt, dann beschreibt und benennt man die ja nicht nur für den akademischen Elfenbeinturm und für irgendwelche Leute auf Fachkonferenzen, die sich nie mit der realen Welt treffen und in Kontakt treten, sondern das wird ja auch gelesen von feministischen Gruppen, von Lesekreisen. Das wird aufgearbeitet von Leuten wie zum Beispiel auch mir, die diese Texte lesen, übersetzen, an ein breiteres Publikum bringen. Das heißt, die systematische Unterdrückung von Frauen wird beschrieben und benannt, auch für politische Strömungen, die gegen diese Unterdrückungen ankämpfen oder auch andersrum von mir aus, die sie stabilisieren wollen. Das heißt, feministische Wissenschaft ist einfach schon aufgrund ihrer bloßen Existenz. Sie untersucht feministischen Aktivismus, sie beschreibt Ungleichheiten, die auf den feministischen Aktivismus zurückwirken, der wiederum gesellschaftliche Veränderungen erwirkt, die dann wiederum die feministische Wissenschaft beeinflussen, weil ihr Gegenstand verändert wird. Naja, die Ungleichheit verschiebt sich eben. Also was heute an Ungleichheiten existiert, ist nicht das, was vor 200 Jahren an Ungleichheiten existiert, also, oder nicht notwendigerweise. Naja, da haben wir eigentlich immer schon eine ganz starke Engführung von feministischer Wissenschaft und Aktivismus. Man kann beides nicht separieren. Ich kann nicht sagen, ja, ich mache hier nur Feminismus beschreibend und bitte verwendet das nicht für eure politischen Kämpfe, das würde meine Wissenschaft verunreinigen mit euren politischen Idealen oder so. Nee, bitte. Ich meine, es gibt ja auch eine Ethik der Forschung. Also, so wie wir sagen, wir überlegen uns, ob ein Experiment, zum Beispiel an Menschen, negative Auswirkungen hat. Das ist doch genauso eine ethische Frage wie die Forschung, die ich hier betreibe und beschreibe, ist sie auch wichtig, um Ungleichheiten zu beseitigen? Also es geht ja um die Auswirkungen, die eine Wissenschaft in der Welt hat. Das ist ja kein abgegrenztes Universum oder so, sondern es findet in dieser Welt statt und für diese Welt, für Menschen, die das interessiert, die die Welt verstehen wollen, wie sie ist. Und entsprechend auch diese Erkenntnisse nutzen, um sie vielleicht zu einem besseren Ort zu machen. Ich halte das für überhaupt nicht verwerflich, sondern es zeigt eigentlich nur, dass Wissenschaft einfach dazugehört. Das heißt, und das ist vielleicht der zweite Punkt, dieses klassische und zugegebenermaßen auch ein bisschen weiße und westliche Idealbild von einer wissenschaftlichen Wahrheit, die völlig abgetrennt von ihrem Gegenstand ist, ist schwierig bis unmöglich aufrechtzuerhalten. Da kommt vielleicht auch so ein bisschen kulturgeschichtlich so ein Körper-Geist-Dualismus vor. Also es gibt die Welt der Körper und es gibt the scientific mind, irgendwie der Geist, der so über allem schwebt und einfach nur diesen Körper beobachtet. Auch hier sind wir ja wirklich schon ein bisschen weiter. Also wir als forschende Subjekte werden von der Welt hervorgebracht, die wir erforschen. Da ist sofort eine Einbindung eigentlich drin. Und ich glaube tatsächlich auch, dass uns eine Methodenvielfalt deutlich weiterbringt, als uns jetzt nur zu sagen, wir müssen es nur noch quantitativ machen, wir müssen nur noch qualitativ machen. Beide haben ihre Methodiken, beide haben ihre Stränge und beide Ergebnisse, also aus quantitativer und qualitativer Forschung, befruchten sich ja auch gegenseitig. Ja? Aber gut, ne, wir kehren mal zurück zum Buch, das eben einen Fokus legt auf die quantitative Sozialforschung. Und ja, tatsächlich ist es so, dass wir mit diesen sehr großen Studien und mit diesen Fragebögen Ungleichheiten ganz ausgezeichnet erfassen können, weil wir eben von individuellen Schicksalen von Menschen abstrahieren können und das wirklich auf Bewertungen herunterdampfen, auf eine Zahl. Und das erlaubt uns, große Muster zu erkennen. Womit es uns aber nicht hilft, ist, die tiefen Strukturen zu erkennen, also das Warum offen zu legen. Also ja, wir können feststellen, Frauen sind genauso zufrieden wie Männer, aber warum sind sie so zufrieden wie Männer? Wie kommen sie zu der Antwort, dass sie zufrieden sind wie Männer? Obwohl doch in vielen Bereichen immer noch strukturelle, das heißt also eine statistische Benachteiligung herrscht. Das heißt, hier haben wir auch eine Vermutung, dass diese Frage, warum sie dazu kommen, also wir können sie erstmal nicht mit den Zahlen beantworten, aber es könnte ja auch sein, dass diese Zahlen in dem Sinne nicht ganz stimmen, als dass sich Menschen ja auch irren können, was gut und richtig für sie ist. Also sie können ja auch ja, etwas haben, was man in der linken oder auch feministischen Theorie ein falsches Bewusstsein nennen würde. Also Frauen glauben, dass sie in einer Situation sind, in der sie frei entscheiden können, in der das, was sie wollen, auch wirklich das ist, was sie wollen. Aber ist das so? Ich meine, im feministischen Aktivismus ist ja ganz oft genau diese Frage gestellt worden. Ich habe hier ein Buch von, wer ist sie nochmal? Sandra Konrad, glaube ich. Ich muss sie gerade an die Seite lupschen. Das heißt, warum, nee, wie heißt das? Das beherrschte Geschlecht, warum sie will, was er will. So, das ist ja genau diese Frage. Ist es nicht so, dass Frauen glauben, etwas zu wollen, nur weil es sie in einer patriarchal geprägten Gesellschaft, naja, zu einem etwas, in Anführungsstrichen, leichteren Leben führt? Also, dass man sich eine sexistische Abwertung vielleicht ein bisschen abbildern kann, indem man den Wünschen des Mannes entspricht, indem man vielleicht auch Formen von häuslicher Gewalt oder so entgehen kann, indem man möglichst stark die eigenen Präferenzen an die des Mannes anpasst. Das sind ja alles Möglichkeiten, die man sich stellen kann. Und ich will jetzt nicht sagen, das ist immer der Fall. Ich will nur sagen, das kann eine quantitative Forschung einfach nicht mehr feststellen. Die kann das nicht aufzeigen. Und ich meine, wenn man jetzt Leute fragt, zum Beispiel die deutsche Arbeiterschaft, warum ihr Lohn nicht steigt, dann werden die eher sagen, naja, die Migranten sind schuld, zumindest in heutigen Zeiten, als zu sagen, naja, das sind ganz klar die Kapitalinteressen von Konzernbossen dahinter. Ich meine, da kriegen wir doch schon so ein mit, also so nur weil du betroffen von einer Diskriminierung bist, weil du Erfahrungen machst, als Arbeiterin, als Frau, heißt das nicht, dass du deswegen über die Ursachen deiner Beweggründe, über das, was die Strukturen bedingt, die dich irgendwie unterdrücken und klein halten, dass du darüber besonders genau Bescheid weißt. Du weißt, wie es sich anfühlt, unter diesen Strukturen zu leiden. Und es ist sehr wichtig, dass diese Stimmen dann auch gehört werden, dass diese Erfahrungen mitgeteilt werden, weil ohne die Stimmen, die laut werden und sagen, ich leide, ich kann nicht mehr, es fühlt sich nicht gut an, hat ja die Wissenschaft, die versucht, diese Ungleichheit zu untersuchen, zu einzuordnen, auszuarbeiten, ja überhaupt kein Material, mit dem sie arbeiten kann. So. Das heißt, wenn man Leute fragt, ob sie zufrieden sind und ob sie das Leben leben, das sie leben wollen, erhebt man ja Daten von Menschen, die sich in einer bestimmten gesellschaftlichen Position befinden. Und diese Position ist bereits mit politischen Ideologien durchsetzt. Wenn du als Frau auf diese Welt kommst, in eine sexistisch geprägte Gesellschaft, dann nimmst du den Sexismus in dich gewissermaßen auf. Und es ist ja auch eine Aufgabe von feministischer Bildung, Frauen oder anderen geschlechtsmarginalisierten Personen einen Weg aufzuzeigen, dass ein anderes Sein, ein anderes Denken, ein anderes Fühlen möglich ist. Also wenn Frauen den Sexismus, der sie umgibt, internalisiert haben, also für sich angenommen haben, unbewusst, ohne das als Sexismus zu checken, dann ist es eine politische Aufgabe von Feminismus, darüber aufzuklären. Und wenn jetzt Schröder uns FeministInnen vorwirft, wir würden den Leuten ein schlechtes Gewissen einreden, dann würde ich im Gegenzug halt Martin Schröder vorwerfen, dass er ihnen ein gutes Gewissen einredet, weil er überhaupt nicht die Möglichkeit zulässt, dass Menschen etwas glauben, das ihnen nicht gut tut. Also dass ihnen und ihren Interessen als ArbeiterInnen, als Frauen widersprechen könnte. So. Und das, finde ich, ist einfach eine Sache, ja, der man sich mal so ein bisschen stellen könnte. Gut, wenn er jetzt sagt, dass Frauen so zufrieden sind wie Männer, dann ist ja erstmal der erste Impuls, wo ich jetzt sagen würde, okay, vielleicht müssen wir an diesem Leben, also diesem Konzept der Lebenszufriedenheit mal ein bisschen arbeiten, ob das jetzt eigentlich wirklich so stichhaltig ist. Also ob die Frage nach der Lebenszufriedenheit eigentlich die richtige ist, um zu messen, wie es Frauen und Männern geht. Weil das ist ja auch was Martin Schröder selber differenziert. Also er sagt, die Zufriedenheit zwischen Männern und Frauen ist gleich, aber was sich deutlich unterscheidet, ist das Freiheitsempfinden zwischen den Geschlechtern. So, da gibt es Genderunterschiede im Freiheitsempfinden, nicht in der Lebenszufriedenheit. Und dann frage ich mich, also misst die Lebenszufriedenheit überhaupt das, was sie im Rahmen dieser Arbeit von Martin Schröder messen soll? Weil wenn wir ein Buch schreiben oder wenn er ein Buch schreibt über Geschlecht und Zufriedenheit, dann muss ja diese Angabe über Zufriedenheit eine sein, die eben diese geschlechtliche Position als Frau oder als Mann berücksichtigt. Und der Unterschied zwischen Zufriedenheit und Freiheit, wo bei dem einen eben ein Geschlechtseffekt rauskommt und bei dem anderen nicht, ist ja der, dass anders als Zufriedenheit die Freiheit sehr stark von Vergleichen abhängt. Also was kann ich, was andere können oder nicht können. Daran kann ich meine Freiheit bemessen. Das ist viel stärker in Verbindung zu den Freiheitsräumen anderer Menschen. Bei der Lebenszufriedenheit frage ich mir eher erstmal nur nach mir. Wie geht es mir in meinem Leben? Ob jetzt andere besser drauf sind oder nicht, spielt für meine Lebenszufriedenheit erstmal keine Rolle. Könnte ich noch glücklicher sein? Ja, vielleicht. Also dann gucke ich meinen Nachbarn an, der ist vielleicht immer happy oder so. Macht mich das jetzt unzufriedener, nur weil mein Nachbar vielleicht ein absoluter Springbrunnen an guter Freude ist? Ich weiß es nicht. Würde ich tatsächlich eher sagen, nicht. Und dass Lebenszufriedenheit vielleicht nicht ganz das misst, was er glaubt, dass es misst in diesem Zusammenhang, ist, wo er dann an einer anderen Stelle sagt, dass alleinstehende Rentnerinnen, die 26% weniger Rente bekommen als ihre männlichen Geschlechtsgenossen, also 26% weniger, trotzdem zufriedener sind als die. Da würde ich jetzt auch sagen, okay, stopp, wir müssen bei diesem Fakt stehen bleiben. Wie kann das sein, dass deutlich ärmere Personen, und ich meine, Armut ist, vor allem als Rentnerin, in diesem Land, in diesem System keine Freude. Wie kann es sein, dass sie trotzdem zufriedener sind? Der Autor geht da einfach drüber hinweg. Ja, ich meine, wie gesagt, die Frauen sind froh, hier gibt es nichts zu sehen. Und ich denke mir so, hey, stopp. Also in Anbetracht so einer krassen, also ganz offensichtlichen ökonomischen, geschlechtlichen Diskriminierung, müssen wir uns doch fragen, was das soll. Also das alles mit dem Argument niederzuknüppeln, dass Frauen doch gut wissen, was sie wollen, ist in Bezug auf so wenig Geld ein bisschen grotesk. Ich glaube also, dass die Lebenszufriedenheit eigentlich die Bewältigung und Erfüllung des eigenen Lebens trotz der Widrigkeiten misst. Also wenn ich merke, dass ich in meinem Leben gewissen Hindernissen ausgesetzt bin und ich vermag es trotzdem, sie zu meistern und trotzdem zum Beispiel Freundschaften zu erhalten oder meinen Weg zu gehen oder, ne, also, ne, dann kann ich vielleicht nicht auswählen zwischen 50 verschiedenen Produkten und jeden Tag in den Supermarkt gehen, sondern ich muss mir genau auswählen, wie kriege ich das hin, aber ich komme am Ende des Monats hin und muss nicht Hunger leiden. Oder selbst wenn ich Hunger leiden müsste, würde ich sagen, hey, im nächsten Monat wird es besser. Dann habe ich ja eine Form von Selbstwirksamkeit und eine Selbstermächtigung, weil ich einfach merke, hey, das Leben ist hart, aber ich schaffe es trotzdem und kann trotzdem ein gutes Leben führen und muss mich nicht vor mir selber verstecken, kann trotzdem stolz auf mich sein und kann ein Leben für mich persönlich in Würde leben. Dann kann ich auch angeben, dass meine Lebenszufriedenheit hoch ist. Und jetzt könnte man natürlich auch noch mit reinbringen den Punkt, dass natürlich Rentnerinnen, also von denen die Studie jetzt ausgeht, ja auch aus einer Generation kommen, wo das nochmal ganz andere Ideale waren, diese sich durchbeißen und es trotzdem schaffen und so weiter. Ich glaube, da hat man heute auch in den jüngeren Generationen ein ganz anderes Gespür für diese Ungleichheit und das entsprechend auch lautstark politisch irgendwie zu kommunizieren, dass es so nicht geht. Also ich bin gespannt, ob diese Art von Lebenszufriedenheitsunterschiede sich auch noch in, ich sag mal, 40, 50 Jahren so messen lassen. Also wenn die Lebenszufriedenheit den Grad des Glücks entgegen aller Widerstände misst, die zum Beispiel auch sexistisch sind, würde ich sagen, misst die Freiheit das Ausmaß dieser Widerstände. Weil in der Freiheit kann ich ja genau sehen, hey, was kann ich tun, was kann ich nicht tun, welche Hindernisse stehen mir entgegen, was können die anderen tun und welche Hindernisse stehen ihnen entgegen. Und wenn ihnen weniger Hindernisse entgegenstehen, dann sind sie freier und ich weniger frei. Das heißt, das Ausmaß der Widerstände, die mir oder ihnen entgegenstehen, spiegelt eben dieses Freiheitsmaß wider. Und deswegen ist es auch der Fall, dass Sexismus so wenig sich in der Lebenszufriedenheit widerspiegelt und so stark in der Freiheit. So, das wäre so meine Hauptkritik für diesen ersten Punkt in dem ersten Kapitel. Also, dass Frauen so zufrieden sind wie Männer. Wie gesagt, können sie ja sein, hat aber wahrscheinlich mit Sexismus eher weniger zu tun. Aber es gibt ja noch einen zweiten Teil. Und dieser zweite Teil von dem ersten Kapitel lautete, also von der Überschrift, sie wollen aber nicht dasselbe. Frauen wollen, so Martin Schröder, verschiedene Dinge, die man ihnen gemeinhin aufgrund ihrer Geschlechtsrolle zuschreibt. Also sie wollen mehr in Teilzeit gehen, sie wollen sich mehr um die Familie kümmern, sie sind auch unzufriedener, wenn das anders ist. Und ja, auch die Berufswahl ist etwas, wo man sagen kann, das ist relativ stereotyp. Also Frauen sind eher an sozialen Berufen interessiert, Männer eher an technischen Berufen. Und da ist aber ein Unterschied zwischen Ländern, der sehr paradox ist, der so paradox ist, dass man ihn auch das Gender Equality Paradox nennt. Und zwar ist es so, dass in Ländern, die geschlechtergerechter sind, also gemessen an der rechtlichen Gleichstellung von Männern und Frauen, diese Unterschiede zum Beispiel in der Berufswahl viel stärker auseinanderklaffen als in Ländern, in denen die rechtliche Stellung der Frau schlechter ist, also die Geschlechter ungleicher sind. Schröder schreibt, und ich zitiere, insgesamt sind Männer 4,3-mal stärker an sachbezogenen Berufen interessiert. Dagegen suchen Frauen 3-mal öfter menschenbezogene Berufe. Und noch famoser, an dieser Interessenunterscheidung hat sich in den letzten 100 Jahren kaum etwas geändert. Dazu möchte ich ein bisschen pedantisch anmerken, dass er in der Fußnote 64 feststellt, dass bisher nicht gezeigt werden konnte, dass die historische wachsende Gleichheit zwischen den Geschlechtern auch zu einer erhöhten Ungleichheit in den tatsächlich ausgeübten Berufen geführt hat, weil in dem Zitat, das ist ganz wichtig, geht es um die Interessen, die Männer und Frauen haben, nicht unbedingt um die real ausgeführten Berufe. Und diesen Punkt müssen wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und er zitiert dann noch eine Studie, die sagt, naja, Geschlechterstereotype sind daran nicht schuld, aber diese Studie untersucht auch nur die letzten 14 Jahre und da müsste man eben deutlich weiter zurückgreifen, um dann auch von mir aus die letzten 100 Jahre abzudecken, die dann diese eine Behauptung von ihm auch wirklich stützt. Es gibt aber noch andere Beispiele. Also ja, Männer sind grundsätzlicher zufrieden, also aus dem sozioökonomischen Panel, wenn sie mehr arbeiten, das gilt auch für die USA, für Australien, für Schweiz, Russland, Südkorea, also wirklich sehr weit gestreut oder auch nochmal spezieller für Deutschland aufgedröselt. Frauen sind zufriedener, wenn die Männer lang arbeiten, selbst in den Haushalten, wo Frauen mehr verdienen als die Männer. Also es geht wirklich um die Arbeitszeiten, denn die Männer auch weg sind. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum Frauen zufriedener sind, wenn die Männer länger weg sind. Aber das ist jetzt eine offene Frage, die ich an dieser Stelle nicht beantworten kann. Und auch Männer, die in Teilzeit arbeiten, sind weniger zufrieden als die Männer, die in Vollzeit arbeiten. Wie geht man jetzt darauf ein, also auf dieses Gender Equality Paradoxon? Wie kann es sein, dass Länder, je geschlechtergerechter sie werden, größere Unterschiede zeigen in verschiedenen geschlechtlichen Dimensionen über Berufswahl und irgendwelchen Präferenzen? Ich habe zwei Erklärungen anzubieten. Ob sie ausreichend sind, weiß ich nicht. Aber ja. Und zwar müssen wir auf der einen Seite sehen, wir haben in Ländern, die eher geschlechtergerechter sind oder geworden sind, Länder, die allesamt relativ reich sind und die relativ einen stark ausgeprägten Individualismus haben. Also es sind Länder, die vor allem im sogenannten Westen sich ereignen. Wir wissen aber auch, dass gerade diese westlichen Länder Länder sind, die im 19. Jahrhundert sehr, sehr strikte Geschlechterrollen ja aufgebaut haben. Also wo wirklich die Gegensätzlichkeit von Mann und Frau auch versucht wurde, wissenschaftlich immer wieder zu fundieren. Da gibt es ausufernde Studien zu, die feststellen, wie in diesen westlichen Kulturen die Unterschiedlichkeit zwischen den Geschlechtern mehr und mehr in den Blick genommen wurde und weniger die Ungleichheit wurde stärker in den Blick genommen, die Gleichheit weniger. Das heißt, wir haben hier auch sehr, sehr mächtige Stereotype am Laufen, die nach wie vor existent sind. Und das ist bei Schröder ganz interessant, weil für ihn heißt Gleichberechtigung als liberaler Feminist oder als Liberaler, der er ist, oder als den ich ihn vermute, vor allem eine rechtliche Gleichstellung. Aber eine rechtliche Gleichstellung ist nicht gleichzusetzen mit dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von geschlechtlichen Stereotypen. Jetzt ist es so, dass die Harvard-Professorinnen Carly Knight und Mary Brinton 17 europäische Länder untersucht haben und sie haben festgestellt, dass in keinem einzigen dieser Länder, auch wenn sie formal sehr stark geschlechtergerecht sind, also rechtlich gesehen, Geschlechterstereotype keineswegs außer Kraft gesetzt worden sind. Also in allen modernen westlichen Gesellschaften mischen sich konservativ traditionelle Vorstellungen der natürlichen Unterschiede der Geschlechter, also der vermeintlichen natürlichen Unterschiede der Geschlechter, mit progressiven feministischen Überzeugungen ihrer Gleichheit. Wir sind halt auch einfach heterogene Gesellschaften. Da darf auch diese formale Geschlechtergleichheit, die rechtliche, zusammenkommen mit diesen Stereotypen. Geschlechtergerechtigkeit heißt für sehr viele Menschen einfach nur, dass die männliche Vorherrschaft bei Lohnarbeit infrage gestellt wird, also dass Frauen auch arbeiten gehen können, arbeiten gehen sollen, dass sie entsprechende Bildung genießen sollen, dass sie auch Doktortitel machen sollen. Ich meine, Frauen waren ja auch lange Zeit von einem universitären Betrieb entsprechend ausgeschlossen. Aber das ist halt auch so ein moderner kapitalistischer Minimalkonsens über die Rolle der Frau. Also ich meine, in Europa glauben fast ein Drittel der Befragten, dass Frauen jetzt halt einfach beide arbeiten, also Job und Haushalt erledigen sollen. Das ist halt das Projekt des modernen liberalen Feminismus, so Doppelbelastung. Und das ist auch das, was die Soziologin Franziska Schutzbach sehr treffend, wie ich finde, die Erschöpfung der Frauen genannt hat. Auch hier nochmal eine Empfehlung, das Buch ist von 2016 oder 19 oder irgendwie so etwas. Auch wenn es wirklich schon ein paar Jahre alt ist, es ist nach wie vor eine wirklich hervorragende Einführung in feministische Grundlagensachen. Also wenn Leute euch fragen, ja, welches feministische Buch kann man irgendwie zur Einführung lesen? Die Erschöpfung der Frauen ist tatsächlich ein hervorragendes Buch, deckt auch verschiedene Länder ab. Ist jetzt nicht nur so ein weißer Feminismus, sondern wirklich sowohl theoriegesättigt als auch historisch, als auch kulturübergreifend. Da kann man wirklich was von lernen. Also an dieser Stelle nochmal eine kleine Empfehlung. Und ja, Stereotype, wie auch eine andere Studie zeigen konnte, können einen Teil dieses Gender Equality Paradoxons erklären. Und ich meine, Stereotype sind eben, weil sie so ein bisschen, wie soll ich sagen, es sind halt kulturelle Produkte, nicht wahr? Die verschwinden nicht einfach so. Die sind ziemlich sticky, weil die ja auch aus Ritualen bestehen, aus Wiederholungen, wie wir jeden Tag miteinander umgehen. Das sind so Verhaltensroutinen, die man nicht so einfach ablegen kann. Die lernen wir als Kinder von Erwachsenen, dann übernehmen wir die, vielleicht auch ein bisschen unhinterfragt und ein bisschen unkritisch. Und so tragen die sich sehr schnell vor. Dann schauen wir noch Filme, auch jahrzehntealte Filme, lesen Bücher. Und in Büchern geht ja auch nicht immer alles irgendwie gut zu. Und dann lernt man eben. Und diese Stereotype lassen sich nicht so leicht ablegen. Und das zeigt sich auch literarisch. Also wenn wir sehen, was in den letzten Jahren auch an feministischer Populärliteratur rausgekommen ist, dann haben wir zum Beispiel sowas wie Ann-Christine Tluzis Süß von 2021 oder Tara-Louise Witwers Drama Queen von 2022 oder Sophie Passmanns Pick Me Girls von 2023 oder Sophia Fritz Toxische Weiblichkeit von 2024. Also jedes Jahr kann man irgendein Buch finden, das sich mit diesen spezifischen weiblichen Stereotypen auseinandersetzt. So, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der erklären könnte, anhaltende Stereotype, warum es immer noch so ist, dass Frauen ihre Wahl anders treffen, obwohl sie rechtlich gesehen alles Mögliche tun könnten. Dann der zweite Punkt, den ich schon genannt habe, als ich das so ein bisschen eingeführt habe, dass es auch eben Länder sind, die alle hochgradig individualistisch sind. in westlichen Gesellschaften ist ja Abgrenzung von anderen Individuen oder eine gewisse Eigenständigkeit auch wichtig. Es gibt ein Buch, das hat Andreas Reckwitz geschrieben, 2017, das heißt Gesellschaft der Singularitäten. Also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, seine These, wie er das dann so nachzeichnet, dass wir alle nur noch als ja, Singularitäten eigentlich leben wollen, leben sollen. Aber wir können schon im Schnitt sagen, es gibt eine Tendenz zu einem sehr starken Individualismus, der auch einfach historisch bedingt ist. Und es gibt auch so in der Forschung so ein Gradmesser für Kollektivität und Individualität in Gesellschaften, so ein Standard. Ich habe mir den mal angeschaut für verschiedene Länder und auch mal einfach nachgerechnet. Also ist ein bisschen, wie gesagt, bei 17 Ländern, die man da jetzt hat in dieser einen Studie, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel und man muss ein bisschen schauen. Ich bin jetzt auch keine Person, die jetzt Statistik so in depth irgendwie gemacht hat, aber es geht jetzt nur um erstmal eine Tendenz und da kann man schon sagen, in geschlechtergerechteren Ländern, in denen auch eine stärkere Auseinanderspreizung der Geschlechter existiert, haben wir eben auch Gesellschaften, die im Schnitt wohlhabender sind und im Schnitt auch individualistischer. Und da würde ich sagen, liegt auch die Interpretation nahe, dass Geschlecht einfach ein Faktor ist oder so eine Art Markierung, mit der man sich von anderen abgrenzen kann. Also mit der man auch eine gewisse Individualität ausdrücken kann. Also wenn ich jetzt mich von der Hälfte der Menschheit abgrenzen möchte, also als Mensch, der meistens einen Schnurrbart hat, dann trage ich irgendwie Lippenstift und Rock und so, also geschlechtliche Marker, und schon habe ich mich irgendwie von einem Großteil der Männer einfach geschlechtlich abgegrenzt. Es ist ein sehr doofes Beispiel, aber es geht jetzt wirklich nur, um es ein bisschen griffig zu machen, so, dass das halt funktioniert. So. Und wenn man eben anerkennt, dass wir in Gesellschaften leben, wo geschlechtliche Stereotype sehr alt und tradiert sind und immer wieder auch in die Gegenwart getragen werden, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass Geschlecht ein Marker ist, mit dem wir auch unseren Individualismus ausdrücken können, indem wir uns abgrenzen können, ja, dann liegt halt eine Gesellschaft vor, die ja ein bestimmtes Set an Normen und Richtlinien uns irgendwie vor den Latz knallt, wie wir uns als Frauen und Männer zu verhalten haben. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf unsere Präferenzen, auf unsere Vorlieben, zum Beispiel auch für die Berufswahl. Und dafür gibt es einen psychologischen Terminus und der heißt Adapted Preferences, also angepasste Vorlieben. Oder noch präziser, pragmatische, an die Realität, die uns umgibt, orientierte Vorlieben. Wir passen uns einfach an das an, was praktisch möglich ist oder möglich scheint. Und dazu habe ich ein kleines Gedicht gefunden, was diese Adapted Preferences nochmal ein bisschen anschaulich beschreibt. Das ist aus dem 18. Jahrhundert, hat Karl Wilhelm Rammler gedichtet und da geht es um einen Fuchs und der möchte Trauben essen. Und das Gedicht lautet wie folgt. Ein Fuchs, der auf die Beute ging, fand einen Weinstock, der voll schwerer Trauben an einer hohen Mauer hing. Sie schienen ihm ein köstlich Ding, allein beschwerlich abzuklauben. Er schlich umher, den nächsten Zugang auszuspähen, umsonst. Kein Sprung war abzusehen. Sich selbst nicht vor dem Trupp der Vögel zu beschämen, der auf den Bäumen saß, kehrt er sich um und spricht und zieht dabei verächtlich das Gesicht. Was soll ich mir viel Mühe nehmen? Die sind ja herb und taugen nicht. So. Und ich finde das irgendwie so ein süßes Gedicht, weil das einfach so eine kleine Situation beschreibt, ja. Er hat eigentlich richtig Bock auf Trauben und versucht und kriegt es einfach nicht so ganz hin. Ja? Also es ist physisch irgendwie nicht so leicht. Und dann sitzen auch noch die Vögel oben, also auch eigentlich Biester, wo der eigentlich überhaupt keine, also die überhaupt keine Chance gegen ihn haben im 1-zu-1-Kampf, sage ich jetzt mal, aber sitzen oben auf ihren Bäumen, gucken so verächtlich auf ihn herab, zwitschern so ein bisschen und lachen sich einen ab. Und dann hast du nochmal so ein physisches Hindernis als Mauer, die sehr hoch ist, sondern auch nochmal so ein soziales Hindernis. Also ich meine, vielleicht hätte der Fuchs jetzt nochmal irgendwie einen Spaten nehmen können, ein bisschen Erde aufschichten, ein paar Steine mit seiner Schnauze umherschieben, um doch auf die Mauer zu kommen. Aber ja, da hast du so eine gute Mischung aus Hindernissen und einem sozialen Druck und der führt dann dazu, dass er dann einfach Schultern zuckt und sagt, ja gut, also die sind eh sauer, ich mag Trauben eh nicht, ich meine, wer isst schon Trauben, ist eh viel zu süß, am Ende kriege ich noch Diabetes und so weiter. Also, ne, wenn man jetzt feststellt, dass Frauen eher eine Präferenz für soziale Berufe haben, aber gleichzeitig wir doch sehen, dass Frauen die ganze Zeit gesagt wird, ihr habt doch ein Händchen für Soziales, ach, mit Zahlen seid ihr doch auch nicht so fit, dann ist ja klar, dass man hier eventuell ein Tor hat, ein Einfallstor, um zu erklären, warum Frauen dann auch tatsächlich öfter soziale Berufe wählen. Ich meine, wenn du auch eine Puppe in die Hand gedrückt bekommst als Kind und die ganze Zeit mit Puppen spielen sollst und Jungs von mir ist mit Autos oder Baggern oder so etwas, dann ist ja auch klar, dass schon in diesem Spiel mit Puppen soziale Skills eingeübt werden, die bestimmte Fähigkeiten schon von klein an mitgeben und dann Frauen entsprechend auch öfter, einfach weil sie es können, verantwortlich gemacht werden für das emotionale Wohlbefinden einer Person oder für soziales Schmiermittel in der Gruppe und so weiter. Gleichwohl müssen wir aber auch sehen, dass sich einiges auf dem Bildungsmarkt verändert hat. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob die Auswertungen, die Martin Schröder gemacht hat oder die überhaupt gemacht worden sind in der Welt, so noch Bestand haben werden. Weil ich meine, wir sehen jetzt schon, dass Frauen bessere Schulabschlüsse machen, dass sie weniger oft sitzen bleiben, dass sie weniger oft abgehen, dass die Abschlüsse, also dass sie öfter auch an Unis studieren. Und wir haben ja mittlerweile auch bei Doktortiteln schon eine Überzahl an Frauen in Bereichen, die als typisch männlich galten, wie zum Beispiel Mathematik. Also da werden wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren noch krasse Auswirkungen haben. Also bin ich der festen Überzeugung. Momentan ist es so, dass ein absoluter Großteil des Gender Pay Gaps zurückzuführen ist auf die sogenannte Motherhood Wage Penalty, also entweder die reale Schwangerschaft einer Frau oder die potenzielle Schwangerschaft einer Frau, die halt eben dazu dient, Frauen klein zu halten oder in eine niedrigere Lohnposition zu drücken. Das ist auch eine klassische Weise, wie marxistisch argumentiert wird, dass gesagt wird, hey, wenn Menschen in einem Produktionsbetrieb in der rationalisierten Produktion, alle am Fließband, alle gleiche Arbeitsschritte, ja, kannst du schnell einarbeiten, kannst du schnell ersetzen, eben so einem krassen Druck ausgesetzt sind, dann sind natürlich die Personen, die schwanger werden können, deswegen einen Arbeitsausfall haben, grundsätzlich in einer schlechteren Position. Aber wir leben ja heute in eher postindustriellen Gesellschaften, zumindest hier zulande. Viele Jobs sind Facharbeiterjobs, wo entsprechend eine starke und gute Ausbildung vonnöten ist. Und wir können auch sehen, dass diese Motherhood Wage Penalty in den, sag ich mal, mittleren Berufen nicht so stark ist, wo das durchaus noch richtig durchballert, auch der Gender Pay Gap oder entsprechend diese Motherhood Wage Penalty ist bei Niedriglöhnerberufen, wo eben auch wenig Fachkenntnisse gefragt werden, wo Leute wie in der industriellen Arbeit oder in der industriellen Arbeit schnell ersetzt werden können oder vor allem in den Führungsetagen und Vorständen, wo man auf eine ganz andere Weise nochmal High Performer ist, wo sein muss, wo die männliche Dominanz nach wie vor ungebrochen ist. Das heißt auch entsprechend sexistische Führungskulturen zu herrschen. Also da hat man noch viel, viel zu arbeiten. Aber gut, das wäre jetzt so ein kleiner Lenker. Wenn wir schon bei Jobs sind. Das nächste Kapitel in diesem Buch, wir müssen ja mal ein bisschen hier mit schnellen Schritten voranschreiten, lautet: Frauen und Männern geht es auf dem Arbeitsmarkt gleich gut. Ich habe ja schon gesagt, dass Martin Schröder ausführt, dass Männer länger arbeiten wollen. Und die interessante Einschränkung, die er auch selber benennt, obwohl er daraus keine Konsequenzen zieht, meiner Ansicht nach, ist die, dass dieser Wille, dass Männer länger arbeiten wollen, nur für Männer in Partnerschaften gilt. Der Wunsch nach der Länge der Arbeit ist für alleinerziehende Väter und Mütter fast identisch. Das heißt, was er hier beschreibt, auch mit diesem Willen, dass Männer länger arbeiten wollen, im Gegensatz zu Frauen, kein urtümlich männliches Begehren darstellt, denn sonst wäre es ja für alle Männer gleich, sondern es scheint sich besonders dann zu entwickeln, wenn es um eine partnerschaftliche Dynamik geht. Das heißt, hier wäre die Frage nicht, wie stark wirkt sich das Geschlecht eben aus auf den Wunsch, länger oder weniger lang zu arbeiten, sondern welche geschlechtliche Dynamik herrscht innerhalb einer Familie, damit diese geschlechtliche Aufteilung zustande kommt? Ist das jetzt Politik? Ist das jetzt sozialer Druck, wie bei den Vögeln, die auf dem Ast sitzen? Ist es jetzt wirklich doch Biologie, dass wenn Menschen Eltern werden oder in einer Partnerschaft leben, dass dann irgendwelche, ne? Das kann man ja alles fragen, aber also er merkt das nur so an, aber zieht jetzt nicht wirklich daraus die Schlüsse. Das heißt, wenn jetzt diese Unterschiede aufgemacht werden, reden wir eigentlich nicht mehr von Männern und Frauen, sondern wir reden eigentlich von Vätern und Müttern in Beziehungen. Das heißt, es ist dann auch, ja, unklar, was er dann eigentlich meint. Also gerade wenn er dann von einem Gender Pay Gap spricht, ist es ein Gender Pay Gap, ist es ein Motherhood Pay Gap oder ne, sind die Präferenzen in Beziehungen oder nicht. So, das ist auf jeden Fall eine Unklarheit, die er nicht wirklich ausräumt. Was er aber tut, ist, dass er auch mit Ungleichheiten aufräumen möchte, die sich de facto einfach seit vielen Jahren schon nicht mehr zeigen lassen. Und das sind auch Punkte, wo ich wirklich sage, das müssen wir anerkennen. Dass feministische Kämpfe nicht nur bedeuten, dass man gegen Windmühlen kämpft, sondern dass sie tatsächlich Erfolg haben können. Und zitiert hier sehr, sehr große, sehr gut belegte Studien, die zeigen, dass es seit 2009 mehr keine messbare Diskriminierung mehr bei Bewerbungen gibt. So. Das ist erstmal was wir anerkennen müssen. Seit 2009. Das ist eine ganz schön große Weile. So. Das dürfen wir nicht vergessen. Man muss natürlich auch hier differenzieren. Also je niedriger bezahlt die Berufe sind und je höher bezahlt die Berufe sind, desto stärker ist diese Diskriminierung bei Bewerbungen noch messbar. Aber im Mittelfeld sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich meine, da ist man ja auch wieder bei so einem liberalen Feminismus, dem ja auch eigentlich oft vorgeworfen wird, dass gerade arme Menschen hinten runterfallen, was insbesondere nochmal mit Verschränkungen und mit Race ein Punkt ist, also dass der weiße Feminismus praktisch die Situation von Schwarzen und People of Color einfach vernachlässigt, die ja einfach aufgrund von Rassismus, der sie umgibt, oft in einer ökonomisch wesentlich prekären Situation ist. Das heißt, wenn jetzt hier nur auf Gender Pay Gap oder so gepocht wird und die gleiche Bezahlung von Frauen, aber die Leute, die immer am Rande der Arbeitslosigkeit stehen oder statistisch mit höherer Wahrscheinlichkeit am Rande der Arbeitslosigkeit oder Wohnungslosigkeit stehen, was eben öfter migrantisierte Personen sind oder rassifizierte Personen, Entschuldigung, oder zum Beispiel auch Transmenschen oder so, dass das so ein weißer Feminismus einfach komplett ausblendet. Aber gut, wir können auf jeden Fall 2009 feiern und Martin Schröder schreibt dann auch ganz korrekt, um nochmal so dieses Ausmaß zu beschreiben. Damals in den 90er Jahren rechneten sich Frauen noch 22% schlechtere Berufschancen aus, also als Männer. In den 1980er Jahren waren es sogar noch 76%. Und dieses Gefühl, dass sich Frauen schlechtere Berufschancen als Männer ausrechnen, ist heute de facto verschwunden. So, in 45 Jahren von 76% der Frauen, die sagen, ich habe keine Chance, zu, na klar schaffe ich das. Das ist total wichtig, diesen Erfolg als solchen anzuerkennen und ich mag es auch gar nicht, wenn Leute für eine Dramatisierung ihrer eigenen feministischen Überzeugungen oder Parolen so tun, als ob sie in den 60er Jahren leben würden. Ich finde, wenn wir Erfolge von unseren feministischen VorkämpferInnen kleinreden, dann nur damit sich das besser klickt, sorry, das geht nicht. Also das ist irgendwie würdelos, das geht so nicht. Aber, und das ist jetzt wieder die große Einschränkung, wir reden hier von Bewerbungen. Bewerbungen sind nicht das, was die Leute actually an Jobs bekommen. Bewerbungen sind nicht die Beförderung, die Leute in Jahren und Jahrzehnten ihres Berufs bekommen. Bewerbungen sind nicht, was passiert bei einer Mutterschaft. Bewerbungen sind auch nicht, wie werden Lohnsteigerungen wie verhandelt. Also jetzt nicht nur eine Beförderung im Sinne von einer höheren Position, sondern Lohnsteigerung wirklich, wenn du deinen Job einfach länger machst und vielleicht mehr Kenntnisse bekommst, dass du dann auch mehr Kohle bekommst. Da hören wir nichts bei Martin Schröder, da sehen wir auch nichts. Vielleicht ist das auch wesentlich viel schwieriger zu messen, als halt Fake-Bewerbungen, die du als Forscherteams ausstellen kannst und dann einfach wirklich ganz klar zu messen, was kommt zurück. So. Aber du bist nicht bei den Gesprächen dabei, die Vorgesetzte, also mit den MitarbeiterInnen führen. Und ich meine, ich war lange genug Betriebsrat, um zu wissen, wie Gespräche geführt werden können. Da müsste man eigentlich in eine Tiefenauswertung gehen, die aber aus datenschutzrechtlichen Gründen so einfach nicht in die Hände der Forschung gelangen kann. Und wenn er jetzt über die nicht existierende Ungleichheit bei Bewerbungen gesprochen hat, dann ist es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis er auch über den Gender Pay Gap spricht und uns mitteilen möchte, warum das alles nicht so wild ist. Also er sagt zwar am Ende, der muss aufgehoben werden, aber wie man das noch betrachten kann. Wir wissen ja mittlerweile, es gibt einen unbereinigten Gender Pay Gap, der liegt bei 17%, wenn ich mich recht entsinne. Hätte ich es mal für die Folge recherchieren können. Oh Gott. Na gut. Und wir haben einen bereinigten Gender Pay Gap, also der verschiedene Faktoren, also zum Beispiel Berufsfelder, in denen gearbeitet wird. Also zum Beispiel Industriejobs werden höher bezahlt als soziale Pflegeberufe. In eher technischen Berufen sind Männer überrepräsentiert, deswegen haben die da ein höheres Gehalt und so. Wenn man das ein bisschen verrechnet, also nach Sektoren verrechnet und wenn man auch Teilzeit und Vollzeit mit reinnimmt, dann kommt man eben zu dem bereinigten Gender Pay Gap, der, ich glaube, 6-7% so die Ecke momentan ist. So, warte mal, das gucke ich jetzt mal kurz nochmal nach. Okay, ich habe jetzt auch nochmal beim Statistischen Bundesamt nachgeguckt, das war mir jetzt noch ein bisschen zu oll. Also ich kann jetzt hier nicht sagen, ich mache einen auf Quellen, dann so, ja, der war irgendwie so. Es sind 16% unbereinigter Gender Pay Gap und 6% bereinigter Gender Pay Gap. Und Martin Schröder sagt jetzt, ja, also wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass der bereinigte Gender Pay Gap von 6% jetzt angibt, wie stark die Diskriminierung ist in Prozent so. Also, dass Frauen 6% mehr benachteiligt werden als Männer. Das ist natürlich Käse. Und er droppt dann das Argument, dass Frauen ebenso viel verdienen wie Männer. Also, kann man zeigen. Außer die Frauen, die der Meinung sind, dass sich Mütter um ihre Kinder kümmern sollten. Und daraus leitet er ab, es gibt keine Benachteiligung durch Geschlecht, sondern es gibt nur eine durch die Einstellung der Mutter. Und das gibt er als Zitat Lehrbuchwissen aus. Also mir ist damit persönlich exakt gar nichts erklärt. Natürlich ist die Motherhood Wage Penalty als Erklärungsmodell unbedingt weiter zu untersuchen, also ne, weil alles irgendwie mit diesen Familienstrukturen zusammenhängt, was er auch irgendwo sagt, aber eben nicht weiter verfolgt. Aber ich will ja nicht einfach nur dann weitergehen, sondern ich will ja verstehen, warum die bloße Einstellung, die eine Frau hat, dass sich eine Frau um die Kinder kümmern soll, dazu führt, dass diese Frauen real weniger verdienen. Warum wollen sie dann weniger Geld, wenn sie der Meinung sind? Wie hängt das jetzt genau zusammen? Und ich meine, das ist ja auch ein Argument, was man ja auch bei dem bereinigten versus unbereinigten Gender Pay Gap oft hat. Das, was an den Faktoren rausgerechnet wird bei dem bereinigten Gender Pay Gap, also zum Beispiel die Wahl der Sektoren oder Vollzeit, Teilzeit. Das ist ja genau das, was unter anderem durch eine Diskriminierung oder durch eine sexistische Ideologie hervorgebracht werden kann. Also, dass Männer eher in technische Berufe gedrängt werden oder dahin sozialisiert werden, dass Frauen eher in soziale Berufe gedrängt werden und so weiter. Das heißt, das, was diese diskriminierende Struktur erzeugt, diese geschlechtliche Trennung, wird ja bei dem bereinigten Gender Pay Gap auch mit weggerechnet und gar nicht berücksichtigt. Also ich finde, da muss man deutlich genauer hinschauen. Also weder gibt der unbereinigte Gender Pay Gap auch Dinge an, wo keine Diskriminierung herrscht, noch ist der bereinigte Gender Pay Gap Ausmaß der Diskriminierung. Also das ist alles ein bisschen komplexer als das. Also und jetzt aber nochmal zurück zu den Frauen zu kommen. Also was heißt es denn, wenn sie weniger Geld bekommen wollen, wie Schröder das irgendwie suggeriert? Heißt es, dass sie mit weniger zufrieden sind? Oder so, also worin liegt das Problem, mehr Geld zu bekommen oder mehr Geld zu wollen? Ist es eine Frage, dass es da auch wieder einen Konflikt gibt bei Beförderungen, bei Lohnverhandlungen? Also wollen sie mehr Geld, aber der Arbeitgeber handelt sie runter, weil sie Frauen sind und dann knicken die öfter ein und machen schlechte Erfahrungen. Und dann sind wir wieder bei den Adaptive Preferences, dass es ihnen einfach zu viel Stress ist und weil sie ja eben mit weniger auskommen und das irgendwie gewohnt sind, ihr Leben anders meistern können, wollen sie dann auch weniger so signalisieren Frauen mit einem verstärkten Wunsch nach Kinder vielleicht auch diesen Wunsch und werden dann mit weniger Lohn oder Beförderung bestraft. Also dieser Zusammenhang zwischen Frauen wollen sich mehr um ihre Kinder kümmern und sie wollen weniger Geld oder kriegen weniger Geld, ist meiner Ansicht nach nicht genau herausgearbeitet. Also so wie er das einfach macht, zu sagen, ja, ist halt Einstellungssache, sie müssten einfach nur mehr wollen, aber sie wollen es halt nicht, sie wollen ihre Kinder großziehen. Sorry, das ist mir zu verkürzt. So. Aber wirklich wild. Wenn wir jetzt schon so ein bisschen über diesen Job so auch gesprochen haben und wie ich finde auch vielleicht genug, ist das nächste Kapitel, das lautet, im Privatleben sind Frauen nicht benachteiligt. Und also ja, bei Privatleben geht es natürlich um solche Fragen wie Partnerschaft, Hausarbeit, Erziehung. Und wenn wir jetzt wirklich in einer Sache extrem viel mitbekommen im feministischen Diskurs auf Social Media, dann ist es ja genau diese Domäne. Partnerschaften, Hausarbeit, Erziehung. Und ich war fast irritiert, ich gebe es zu, als er dann offen zugegeben hat, Zitat, bei der Hausarbeit gibt es ein Problem. Denn jede vierte Frau macht die Hausarbeit in der Partnerschaft alleine, aber nur jeder hundertste Mann. Das ist crazy, das wusste ich auch nicht. Also ich war wirklich ertascht, so okay, das ist auf jeden Fall das krass. So. 40%, in 40% der Fälle machen die Frauen die überwiegende Hausarbeit und entsprechend nur in 5% der Fälle der Männer. Also wirklich, wir haben bei alleiniger Verteilung 25% machen es, 1% also der Frauen, 1% der Männer und bei überwiegender Anteilnahme am Haushalt 40% der Frauen, 5% der Männer. Das ist schon krass. Also jetzt könnte man ja wieder fragen mit Martin Schröder, und das tut er auch, was wäre das Ideal? Was wünschen sich denn Frauen? Und die würden antworten, also ideal, was sie sich vorstellen können, was kein Problem ist, dass 58% der Hausarbeit etwas wäre, was sie übernehmen könnten, womit sie auch kein Problem hätten. Er sagt aber in dem Buch interessanterweise nicht, wie viel Frauen aktuell im Durchschnitt leisten. Und im Durchschnitt ist es so, dass 59% der unbezahlten Care-Arbeit, also der allgemeine Durchschnitt, von Frauen geleistet wird, der aber vor allem dann in die Höhe schnellt, wenn Kinder kommen. Dann hast du wieder diese krasse Ungleichheit, die auch sich in den Zahlen widerspiegelt, die ich gerade genannt habe. Das heißt, wir sehen hier wieder, es ist vielleicht gar nicht so sehr nur ein Geschlechterproblem, also jetzt nur, also über einen allgemeinen Schnitt gesehen, ist es schon relativ da, wo man sich vielleicht drauf verständigen könnte zwischen beiden Geschlechtern, sondern es ist wieder ein Problem zwischen den Familien. Hier bricht irgendwas auseinander in diesen Familien, das deutlich geschlechtlich kodiert ist, aber wo es halt erst zu einer richtigen Radikalisierung kommt. Und kennt das in den Zahlen auch schon an und er sagt es auch immer wieder, aber das Buch ist so stark geframed, den Feminismus mit dem Einreden, dass es Frauen schlecht geht, zu widerlegen, dass er sich, glaube ich, nicht dieser besonderen Situation von Frauen in Familien oder Männern in Familien widmen kann. Und selbst diese Problembeschreibung, die er da tätigt, kann er nicht so stehen lassen. Er muss natürlich darauf hinweisen, dass die Belastungen für Hausarbeit wegen technischen Fortschritt immer weiter gesunken sind. Also die Beschwerden sozusagen, dass Hausarbeit zu viel ist. Ja, meine Güte, wir stehen hier nicht mehr vorm Waschbrett und müssen jetzt hier die Klamotten im Bach irgendwie einweichen oder so. Gut. Sehr wild wird auch die Behauptung widerlegt, dass Frauen heutzutage weniger wollen als früher, dass Männer Kinder erziehen. Also er will eigentlich dann so verargumentieren, dass die Daten zeigen würden, dass wir so eine Art Retraditionalisierung von Geschlechterrollen haben. Jetzt, wo der ja, illiberale Feminismus so lange auf dem Siegeszug war, zeigt doch trotzdem die Statistik, dass es anders wäre. Und naja, es ist ja ein Zeitvergleich. Also wenn er sagt, dass Frauen heute wieder weniger wollen, dass Männer Kinder großziehen, dann hast du ja einen Vergleich mit dem, wie es halt vorher war. Und dazu braucht man ja, wenn man jetzt keine Längsschnittstudie hat, wo halt eine Gruppe an Menschen über Jahre begleitet wird, zwei Studien aus verschiedenen Zeiten. Und die zitiert er auch, aber meiner Ansicht nach ziemlich sloppy, also sloppy not in a good way. Also er nimmt eine Studie von 2010, in der Heteropaare ohne Kinder nach ihren Erwartungen befragt werden, also über wie Männer und Frauen Kinder erziehen sollten und vergleicht sie dann mit einer Studie von 2021 von Paaren mit Kindern, wo sie nach ihren Wünschen gefragt werden. Sorry, das kannst du nicht vergleichen. Also wenn man Leute ohne Kinder fragt, was sie erwarten, ist natürlich was anderes, als wenn man Leute fragt, wo der Mann aus statistischen Gründen im meisten Falle der ist, der halt arbeiten geht, ob er die Kinder mehr sehen soll, weil das hieße ja für die Personen, die ganz real diese Familienkonstellation haben, dass weniger Geld für den Haushalt übrig ist. Also, das kannst du ja nicht vergleichen. Also natürlich sagst du in so einer Position, also als Familie in this society, es ist eher teuer, der Mann soll mal schön arbeiten gehen, das wäre wahrscheinlich eher kontraproduktiv. Ne? Also daraus abzuleiten, die generelle Behauptung, dass Frauen heutzutage weniger wollen, dass Männer Kinder großziehen, würde ich sagen, würde schon mal durch ein Lektorat laufen lassen. Weiß nicht, ob das in der zweiten Auflage des Buches so noch stehen würde. Ja. Aber gut. Dann wird an einer anderen Stelle Mental Load lächerlich gemacht. So, anstatt diesen Ausdruck, der ja wirklich von tausenden Videos und Blogs und ihrerseits zehntausenden Likes und Kommentaren und so weiter vielleicht auch ein erforschenswertes Phänomen wäre, was man darin entdecken könnte. Ja, sieht er so nicht. Weil, man will es ja kaum glauben, Frauen sind bereits so zufrieden, wie sie zufrieden sein können, wie die armen Rentnerinnen. Wer zufrieden ist, soll sich also nicht über Mental Load beschweren. Also wenn Mental Load wirklich so ein Punkt wäre, dann wären Frauen ja offensichtlich weniger zufrieden als Männer, wenn sie mehr Mental Load machen würden. Und da sind wir eben wieder bei der Frage, ob diese Lebenszufriedenheit tatsächlich das misst, was sie messen soll. Und dieses Phänomen, das habe ich auch schon an anderer Stelle gesagt, bei dem Video, wo es um die verschiedenen Männlichkeitstypen ging, über toxische, fragile und was war es noch? Hegemoniale Männlichkeit. Da habe ich ja auch ein bisschen argumentiert, dass sich dieser Begriff toxische Männlichkeit oder von mir aus auch das Phänomen der Male Loneliness Epidemic oft nicht in der Statistik zeigt. Ja, also Männer sind nicht im Schnitt wesentlich einsamer und toxische Männlichkeit ist kein besonders scharfer Begriff. Aber vielleicht geht es eigentlich um was ganz anderes. Also bei toxischer Männlichkeit geht es eben nicht um männliche Verhaltensweisen, die irgendwie macho-mäßig toxisch sind, sondern es geht um patriarchale Ansprüche, die darüber verhandelt werden, was das eigentlich toxisch ist. Bei der Male Loneliness Epidemic geht es vielleicht nicht um Einsamkeit, die eben nicht messbar steigt oder auch schwierig zu messen ist oder wo zum Beispiel die eigene Klassenposition viel bedeutender ist als jetzt das Geschlecht. Es ist vielleicht trotzdem ein Ausdruck davon, dass sich die Anforderungen an intime Beziehungen, an Partnerschaften, an Freundschaften in der Weise verschoben haben, dass Männer aufgrund ihrer Geschlechtsprägung einfach mehr Schwierigkeiten haben, mit diesen Entwicklungen mitzukommen, da Fuß zu fassen, eben intime Beziehungen zu pflegen, die diesen Anforderungen auch gerecht werden. Und dass das vielleicht eine Form von Einsamkeitsgefahr mit sich bringt, die da diskutiert wird. Das heißt, ich finde, es lohnt sich total bei diesen Phänomenen wie Mental Load, wie toxischer Männlichkeit, wie Male Loneliness Epidemic, genau hinzugucken. Auch wenn es vielleicht die Zahlen erstmal nicht hergeben, dass so viele Menschen darüber reden, scheint in der Regel etwas auszudrücken. Und das ist gerade die Aufgabe von WissenschaftlerInnen, sich nicht darüber hinwegzusetzen und zu sagen den Leuten, was sie diskutieren sollten oder nicht. Ich finde das ziemlich illiberal. Ich würde sagen, die Aufgabe ist gerade, das zu verstehen. So. Und mich erinnern auch diese Ausführungen, die er dann macht über die Haushaltsausgaben von Frauen, ein bisschen sehr an Esther Villar. Die hat ja bekanntermaßen mit Alice Schwarzer in der Talkshow gesessen. Und ich glaube, Leute, ich muss eigentlich für so einen Podcast nochmal dieses legendäre Gespräch wie so ein Reaction machen. Also ich glaube wirklich, also ich bin ja nicht so der Streamer, ich finde das ganz furchtbar, weil mir das einfach zu wenig verdichtet ist. Aber ich glaube, hier würde ich eine Ausnahme machen. Also das würde ich gerne mal irgendwann live mit euch gucken. Vielleicht mache ich das sogar auf Twitch und werde es dann als Podcast noch rausbringen, um einfach mal dieses Interview in Gänze zu sehen und irgendwie einzuordnen. Ich glaube, das wäre ganz geil. Aber Esther Villar, konservative, ja, Feministin will ich sie nicht ganz nennen, aber konservative Beobachterin ihrer Gesellschaft zu dieser Zeit, hat ja so mehr oder weniger den Standpunkt, Frauen entscheiden über die Geldausgaben im Haushalt und deswegen ist ja eigentlich geil, also warum kämpfen Frauen dafür, dass sie jetzt arbeiten gehen sollen, also der Mann geht schaffen und sie können alles Geld ausgeben, das ist doch eigentlich die perfekte Freiheit, da gibt es doch eigentlich nichts zu meckern und da Alice Schwarzer natürlich entsprechend Einwände gegen, die hier gehört werden müssen. Aber ja, ist halt crazy, wenn man so diese Idee hat, dass nur weil Frauen über die Haushaltsausgaben entscheiden, deswegen auch alles in Butter ist, weil ihnen gehört ja das Geld nicht. Wie wir wissen, ist das deutsche Eherecht darauf ausgelegt, eine Zugewinngemeinschaft zu sein. Das heißt, wenn es zu einer Trennung kommt, dann wird das, was während der Partnerschaft hinzugewonnen wurde an Vermögen, wird zusammengerechnet durch zwei geteilt. Das klingt einfacher, als es in der Realität ist. Aber während die Beziehung besteht, ist das Eigentum der jeweiligen EhepartnerInnen, so kein anderer Ehevertrag aufgesetzt worden ist, ganz fest im Besitz, entweder also jetzt in heterosexuellen Beziehungen, des Mannes oder der Frau. Das heißt, wenn der Mann das Geld verdient und hat das Geld auf dem Konto und die Frau sagt, ey, ich würde gerne mal ein Studium machen oder eine Weltreise oder so, und der Mann sagt, nö, dann geht's halt nicht. Dann hast du darauf keinen Zugriff und hast damit keine Handhabe. Also wenn eine Frau mit einem Mann verheiratet ist und er dem Geldhahn mehr oder weniger zudreht, dann war's das halt. Das heißt, wir müssen diese Machtfragen betrachten und das ist etwas, wo Martin Schröder notorisch schlecht ist, das irgendwie mit einzubeziehen. Es gibt ein Unterkapitel, das heißt, in Beziehungen bestimmen eher die Frauen. Und da macht er erst eine feministische Kritik an patriarchalen Machtverhältnissen in Beziehungen lächerlich, um dann eine Frage aus dieser Panelstudie Perfam zu zitieren, wo Paare befragt worden sind, oder also das war ein Statement, was ihnen vorgelegt worden ist, und sie konnten entscheiden, ob sie dem zustimmen oder nicht. Und das Statement lautete: In unserer Partnerschaft kann ich ohne größere Einschränkungen machen, was ich will. Was aber bedeutet das? Ich kann machen. Was machen? Was ich will? Wow. Da sind wir wieder bei diesen Adaptive Preferences. Was ich will, kann ich machen? Oder was ich mir wünsche, kann ich machen? Was ich real machen kann? Oder was ich in einer besseren Welt machen wollen würde? Was bedeutet es, dass ich es ohne größere Einschränkungen machen kann? Was sind kleinere Einschränkungen? So. Und naja, da ist halt die überwiegende Antwort der Männer: Nein, ich kann in meiner Partnerschaft nicht ohne größere Einschränkungen machen, was ich will. Und bei Frauen halt entsprechend, die sagen, doch, ich kann es ohne größere Einschränkungen machen. Mir gibt diese Antwort, ich kann, also wenn Männer das sagen, so ein bisschen die alte Nerv-Vibes, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde diese Frage einfach wahnsinnig vage gestellt, um daraus dann die gesamte feministische Kritik an Machtverhältnissen innerhalb von Beziehungen abzuwehren. Ich finde das so übertrieben feindselig, dieser Kritik irgendwie gegenüber. Oder ein anderer Punkt, wo ich auch seine Interpretation einfach nicht verstehe, dass zum Beispiel Männer in dieser Perform-Studie auch angeben, sich öfter für die Wünsche ihrer Partnerin aufzuopfern. Und das sei dann halt nach Schröder ein Zeichen, dass Männer sich wirklich hinten anstellen, dass sie selbstlos sind und so weiter. Aber wisst ihr was? Das sind jetzt die nicesten Studien dazu. Heterosexuelle Frauen berichten in Studien von weniger emotionaler Arbeit als homosexuelle Frauen und Männer. Und Männer mit konservativen Ansichten über Geschlechterrollen berichten von mehr emotionaler Arbeit als ihre Frauen. Ich meine, allein an diesen Studien sollte doch klar werden, dass Menschen sehr, sehr verschiedene Maßstäbe daran anlegen, was viel oder was wenig emotionale Arbeit ist. So, und was es heißt, sich aufzuopfern oder nicht aufzuopfern. So, nein, einen Teller in die Spülmaschine aufräumen, ist nicht sich aufopfern. Für viele Frauen die allergrößte Selbstverständlichkeit. Also, also auch wieder ein plattes Beispiel, aber so, es gibt bislang keine einzige Studie darüber, die misst, ob und wie stark Frauen von der ausbleibenden emotionalen Arbeit von Männern belastet oder frustriert sind. Keine. Das heißt, wenn Frauen so selbstverständlich ihre Wünsche zurückstellen, dass ihnen das nicht mal als ein Akt der Aufopferung vorkommt und Männer sehr schnell bemerken, wenn ihre Freiheiten eingeschränkt sind, die sie als Männer doch eigentlich haben sollte, dann kommt man natürlich zu solchen Ergebnissen, wie sie Martin Schröder uns vorstellt. Und er macht es sich meiner Ansicht nach viel zu einfach, indem er dann eben dieses Konzept von dem falschen Bewusstsein ablehnt, weil das verflacht meiner Ansicht nach Menschen psychologisch gesehen immens. Und jetzt könnte man ja fragen, wer hat recht? Schröder würde sagen, er nimmt die Menschen ernst mit ihren Ansichten. Und ich würde sagen, nee, das macht sie ganz schön andimensional. Und er sagt, Feminismus schreibt vor und ist eben illiberal. Und ich würde sagen, nee, der Feminismus arbeitet nicht nur mit den bewussten, messbaren Dingen, die wir feststellen können, sondern auch mit unter- oder unbewussten Strukturen. Und ich finde, beides kann stimmen. Also es ist ja gerade die Aufgabe von einem guten wissenschaftlichen Arbeiten, diese beiden Standpunkte, Menschen wissen um das, was sie irgendwie betrifft. Sie können auch darüber Auskunft geben, auch über ihre Wünsche oder ihren Willen, das genauso ernst zu nehmen, wie die Tatsache, dass Menschen sich irren können und dass sie fehlbar sind und dass sie auch so eine Ideologie internalisiert haben können, dass sie gar nicht mehr sehen, dass sie diese ideologische Brille eigentlich aufhaben oder dass sie auch eine andere Brille aufhaben könnten, wenn man bei dieser Brillenmetapher bleiben möchte. Er sagt dann, ich gehe einfach jetzt ein bisschen weiter noch, dass Frauen auch eher in Beziehungen bestimmen würden, das wäre ja so diese Kernthese von diesem Unterkapitel, weil Männer von Beziehungen abhängig sind. Ich habe dazu auch schon Videos gemacht, auch wo ich gesagt habe, da gibt es auch Überblicksstudien, die zeigen, dass ja, Frauen als Singles besser klarkommen als Männer, dass sie ein stärkeres soziales Netz haben, auch nach Trennungen beispielsweise und so weiter. Und dass Männer in diesem Sinne, also in vielerlei Hinsicht, abhängiger sind von Beziehungen, damit es ihnen auch gut geht. Und deshalb hätten die Frauen, so Schröder, auch mehr Macht in der Hand, weil sie eigentlich von diesen Beziehungen zu Männern unabhängiger sind. Das ist nicht ganz falsch, aber allein, wenn man sich nochmal die ökonomischen Zahlen anguckt, was die Benachteiligung da angeht, wie gesagt, das mag sich in den nächsten Jahren ändern, aber es ist halt noch nicht so. Und auch gerade so Unterschiede, wenn wir jetzt auch sehen, was so Rentner und Rentnerinnen angeht. Also da sind ganz, ganz krasse Gefälle. Wenn es um den Gender Pay Gap geht, gibt es ja nicht nur Lohnabhängige, sondern auch Selbstständige. Da hast du einen immens riesigen Gender Pay Gap. Der Gender Pay Gap wird auch unglaublich groß in einem Ost-West-Gefälle. Also das ist noch lange nicht weg, wenn man da die ökonomische Brille aufsetzt, dann ist diese Frage, wer jetzt mehr Macht hat, auch ganz schnell rumgedreht. Und da würde ich sagen, es ist auch fast ein bisschen irrelevant. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, ja, wer hat mehr Macht und jetzt können wir das irgendwie ausbalancieren, sondern mir geht es darum, dass diese Machtgefälle sich aus ethischen Gründen nicht an Geschlecht binden sollten und deswegen sollte es doch darum gehen, diese Machtgefälle abzuschaffen und nicht zu sagen, Edgy Badge, jetzt hat die eine Gruppe mehr Macht und oder die andere Gruppe. So, ja. Und zu allerletzt, wenn es jetzt um Hausarbeiten nochmal geht, das habe ich jetzt irgendwie weiterhin in meinen Notizen geschrieben, aber jetzt will ich auch noch einen Punkt machen, haben wir wieder ganz viele Punkte, wenn es um die Zufriedenheit mit dem Haushalt geht oder dem Beruf, die halt bei Alleinerziehenden und Singles so nicht gelten. Also Alleinerziehende sorgen sich mehr um ihre Altersvorsorge. Alleinerziehende Menschen finden ihr Gehalt oder Frauen finden ihr Gehalt ungerechter. Sie sind unzufriedener. Die haben auch weniger Freizeit. Und das erkennt Schröder eben die ganze Zeit nur als Problem an, ist aber eben nicht in der Lage, die Familie, wie ich gesagt habe, als eine patriarchale Institution zu kritisieren, sondern immer nur das Geschlechterverhältnis als Geschlechterverhältnis. So. Ich weiß nicht, ob es auch daran liegt, dass das vielleicht auch eine Ebene wäre, die so ein bisschen zu politisch für ihn ist oder vielleicht wieder zu aktivistisch. Also er trägt ja dieses sehr klassische Wissenschaftsbild vor sich her mit einem Pathos, den ich auch ein bisschen unangemessen finde. Und ja, deswegen dringt er manchmal zu durchaus kontroversen Themen und Thesen des Buches vor, aber schafft es nicht, seine Argumentation oder auch seine abwehrende Haltung gegenüber feministischer Kritik auch mal aufzugeben. Aber es gibt neben den kontroversen Themen auch ein paar Punkte, wo ich sagen würde, das ist wirklich einfach nur peinlich. Ich habe schon mal gesagt, also, dass er diese Doktorandinnen so zerrissen hat. Das fand ich ziemlich unmöglich. Und ja, dann regt er sich darüber auf, dass der illiberale Feminismus die ganze Zeit Frauen irgendwie vorschreibt, wie sie zu sein haben, und zitiert dann eine Studie von Maria Charles und Karen Bradley, die halt in ihrer Forschungsarbeit empfehlen, dass Frauen sich auch für andere Dinge interessieren könnten, als das, was sie in einer sexistischen Gesellschaft beigebracht bekommen haben, zu wollen. Und ja, das ist auch eine Handlungsempfehlung, Frauen unter anderem an technische Berufe heranzuführen. Und das geißelt er eigentlich als Form des illiberalen Feminismus, um dann eine vermeintlich bessere Studie zu zitieren von Fabian Ochsenfeld. Böse Zungen würden behaupten, es ist die bessere Studie, weil sie von einem Mann geschrieben worden ist. Denn tatsächlich, wenn man das Paper bis zum Ende liest, dann tut Fabian Ochsenfeld genau dasselbe, nämlich Frauen das zu empfehlen, aber er tut es halt nicht im Abstract der Studie. Also ganz vorne, sondern ganz hinten. Auch hier würde ich sagen, sollte man vielleicht nochmal mit dem Lektorat irgendwie kommen. Und tatsächlich richtig geärgert habe ich mich in dem Buch, wo es um Sex und sexuelle Zufriedenheit gibt, es auch in diesem Kapitel, dass Frauen in Beziehungen halt eben zufrieden sind. Und er referiert hier über die feministische Kritik, dass Sex ein Machtinstrument gegen Frauen sein kann. Und dann kommentiert er, und ich zitiere, also nachdem er sozusagen diese ganze Kritik so abgehandelt hat: Ich weiß zum Glück nicht, was für Sex die Verfasserinnen dieser Zeilen bisher so hatten, doch wem Sex Selbstvertrauen und Kraft entzieht, sollte vielleicht keiner feministischen Gruppe beitreten, sondern sich einen besseren Sexpartner oder gleich eine Therapeutin suchen. Und da dachte ich mir, sorry Martin Schröder, das ist eine Lächerlichmachung von sexueller Gewalt, die in dem Buch nicht wirklich vorkommt. Er führt nur an, dass Frauen heute mal wieder sagen können, was sie wollen, ne? Typisch Liberalfeminismus, und das war es dann aber auch für ihn. Er sagt dann nur ganz am Ende, dass die Gender Studies, also wenn er über sexuelle Gewalt redet, dass die Gender Studies Gewalt bagatellisieren würden, indem verbale Attacken schon als Gewalt angesehen werden. Also er kann nur auf sexuelle Gewalt hinweisen, indem er nochmal gegen Gender Studies schießt. Und ja, ich weiß nicht, ich finde es halt crazy, das eine Verharmlosung von Gewalt zu nennen. Also man hätte vielleicht sagen können, dass eine Gesellschaft, die es zulässt, dass die Hilfe für Frauen und queere Menschen chronisch unterfinanziert ist, also Fachberatungsstellen für geschlagene und prostituierte Frauen oder dass Frauenhäuser, Sozialhilfeeinrichtungen und so weiter, Familiengerichte von mir aus, wie Christina Klemm und Asha Hedayati das in ihren Büchern dargestellt haben, also dass sie Frauen missachten oder dass sexuelle Schutzgesetze viel zu spät kommen, das ist eine Verharmlosung von sexueller Gewalt, das ist die Bagatellisierung und nicht, dass Gender Studies verbale Attacken auch als Gewaltframe, was soll das? So. Also, und vor allem, in das verbale Gewalt ja auch sowas ist wie Catcalling, was ja auch ein Nährboden ist für ein patriarchales Verhalten, was mehr ist als nur das Nachpfeifen. Also, ich möchte nochmal daran erinnern, dass der erste Catcall in Deutschland nach der Studie, die ich da gelesen habe, mit 13,8 Jahren im Durchschnitt das erste Mal passiert, also die meisten Mädchen jünger sind. Und sorry, also wenn eine Gruppe an 4, 5, 6 erwachsenen Männern einem 12-jährigen Mädchen nachpfeift, also das nicht als eine Form von Gewalt zu framen, ja, I don't know. Da bin ich raus. Also da ist wirklich was, da habe ich mich wirklich geärgert. Das hätte ich so nicht durchgehen lassen als Buch. Wie gesagt, am Ende des Buches, wo er zu den politischen Forderungen kommt, würde ich sagen, teile ich ziemlich alles. Das ist relativ harmlos, soweit nichts Wildes. Mir geht es aber auch jetzt nicht unbedingt um die politischen Forderungen, die Martin Schröder selbst erhebt, sondern vor allem um diesen ersten Teil mit diesen Argumenten, wo er versucht darzulegen, dass Frauen gar nicht benachteiligt sind. Und damit, das mal wirklich genauer aufzudröseln, schien mir wichtig, weil es eine Argumentation ist, die durchaus viele Fragen aufwirft. Gerade zum Beispiel dieses Gender Equality Paradoxon. Ich hatte davon auch tatsächlich nichts gehört. Und das finde ich schon auch krass. Also, dass ich das erste Mal so spät erst davon lese, dass es so existiert und mir wirklich genau zu überlegen, gut, wie passen denn diese Studienergebnisse mit anderen zusammen? Wie können wir es vielleicht einhegen in eine feministische Forschung? Wo müssen wir auch irgendwo zugeben, wie zum Beispiel bei den Bewerbungen, dass Diskriminierungen tatsächlich abgebaut werden? Für sowas bleibt ein Buch einfach wichtig und wertvoll, auch wenn ich der Meinung bin, dass Martin Schröder so ein bisschen in seinem Tunnelblick verbleibt, alles, was ihm nicht ganz in den Kram passt, als illiberal oder wissenschaftsfeindlich zu verwerfen. Und an dieser Stelle ist mir auch mal wichtig zu sagen, es ist deshalb auch wichtig, sich nicht nur von den Zahlen beeindrucken zu lassen, weil es eben nur eine Seite der Forschung ist. Wenn Frauen oder Queers, also geschlechtermarginalisierte Personen aller Art, befragt werden, ganz konkret nach ihren Lebenserfahrungen, nach ihren Lebensverhältnissen, dann wird Martin Schröder erkennen müssen, dass das Zahlenwerk nicht ausreicht, dass hier politische Tiefenstrukturen verankert sind, dass hier viel Ungesagtes auch im Raum steht, was ein sehr sensibles Nachfragen auch der Forschenden erst ermöglichen kann, zutage zu bringen und dass deswegen auch diese Theorie des falschen Bewusstseins nicht nur etwas ist, was eine quantitative Forschung übergehen sollte, weil das irgendwie ein illiberaler Quatsch ist, der einfach nur vorschreiben möchte, sondern dass gerade diese Theorie des falschen Bewusstseins eine qualitative Forschung vonnöten macht, die genau das zutage tritt, was eine ganz fein aufgesetzte quantitative Forschung wieder für Großteil der Bevölkerung auch herausarbeiten kann. Gerade die Fragen auf eine Weise zu stellen, dass Menschen nicht checken, dass sie gerade explizit nach XY befragt werden, obwohl das in qualitativen Studien rauskam, doch eigentlich ein Punkt ist, der gemessen werden müsste. Also wenn ich jetzt nochmal auf diese Mental Load-Sache zu sprechen komme, wo eben festgestellt wird, hey, emotionale Arbeit ist offensichtlich sehr ungleich verteilt und trotzdem berichten heterosexuelle Männer, also die, die einfach gemeinhin als solche bezeichnet werden, die wenigste Arbeit von allen leisten, dass sie die meisten leisten, dass man hier ein sehr kluges Fragebogendesign aufsetzen müsste, um das zu messen. Also hier ist einfach, also beide Forschungsrichtungen gefragt und das würde ich Martin Schröder gerne mitgeben, falls er diesen Podcast überhaupt hören sollte, was ich weder weiß noch glaube. Aber genau, in diesem Sinne, ja, bleibt es mir nochmal abschließend festzuhalten, dass wir Feminismus auch als eine Intervention begreifen dürfen, die auch in Aktivismus oder in Geschlechterverhältnisse hineinwirkt, die sich mit Empirie verbinden darf, die auch eine, also oder soll, die dazu dient, die Überwindung von Machtungleichheiten zu erwirken, dass es darum auch geht, Instrumente der Abschaffung der Ungleichheit bereitzustellen, als auch die Erfolge dieser Abschaffung wissenschaftlich zu messen. Denn das ist meiner Ansicht nach aus einem wissenschaftlichen Ethos heraus geboten. Wir betreiben Wissenschaften nicht für den Elfenbeinturm, sondern für die Welt, die uns als WissenschaftlerInnen hervorgebracht hat oder als Wissenschaftskommunikatorin in meinem Falle und die überhaupt Wissenschaft als solche ermöglicht. Soweit mein Plädoyer zur ersten Folge und hier noch die Quellen nach langer Pause. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ihr mich auf Steady und Patreon unterstützen könnt. Ich habe das in meine Showlinks gepackt. Ihr könnt auch mich unterstützen, indem ihr Aufrechte Demokraten über Steady abonniert mit Simon. Also dann teilen wir uns die Einnahmen. Das könnt ihr euch überlegen, wie ihr mich unterstützen wollt. Ich habe ja eh noch einen Job, also von daher bin ich da relativ entspannt. Das wollte ich nur noch anmerken. Und ja, bis bald. Die beiden Interviews, die ich noch ein bisschen in Überraschung nicht spoilern möchte, was es für Interviews sind, folgen sehr bald. Ich freue mich auf euch. Bis dann.